Hallo und herzlich willkommen im Moviepilot-Podcast Streamgestöber. Und wir wollen mit euch das neue Jahr, wie könnte es anders sein, mit tödlichen Spielen einläuten. Mein Name ist Esther Stroh, ich bin Moviepilot-Redakteurin und Podcast-Leiterin und habe mir heute Jenny eingeladen, um über Squid Game Staffel 2 zu reden. Hallo Jenny.
Hallo Esther.
Es ist soweit, wir haben ja ganz ein paar Jahre warten müssen. Ich meine, 21 kam die erste Staffel raus mit großem Erfolg. Jetzt haben wir es 24 dann gehabt, als sie dann zu Weihnachten kam. Und wir wollen natürlich heute ausloten, hat sich das Warten gelohnt? Wie ist die zweite Staffel geworden? Und natürlich auch ein bisschen vorausschauen, was dann uns noch in Staffel 3 erwarten könnte. Denn wie alle, die die zweite Staffel geschaut haben, mitbekommen haben, inzwischen sicher, es gibt einen großen Cliffhanger am Ende. Und darüber wollen wir natürlich auch reden. Deshalb ab ins Streamgestöber. So, ihr da draußen hattet jetzt seit Weihnachten, seit dem 26. Dezember Zeit, die zweite Staffel zu schauen. Aber keine Angst, wir machen noch einen kurzen spoilerfreien Teil, bevor wir dann tiefer in die Details einsteigen, um wirklich zu erörtern, wer hat da mitgespielt, was sind die neuen Spiele, was hat uns gefallen, was nicht, denn wir wollen das natürlich ja ausdiskutieren. Aber meine erste Frage an dich, Jenny, ist, hast du Squid Game gleich zu Weihnachten geguckt? Ist das Weihnachtsunterhaltung?
Ich habe tatsächlich darüber nachgeschaut, weil wenn ich Weihnachten feiere, dann fahre ich immer nach Hause zu meiner Familie in Thüringen und wir schauen immer irgendwas, oft bei Netflix oder so. Aber tatsächlich dachte ich diesmal, obwohl ich allen Mitgliedern zutraue, die Serie zu schauen und davon nicht verstört zu werden, weil wir einiges gewohnt sind in der Familie Ecke, dass wir lieber was anderes schauen. Das haben wir auch gemacht. Wir haben nämlich überwiegend die zweite Staffel von der Herr der Ringe, Ringe der Macht geschaut, okay, die ich noch nicht kannte, weil ich mir eins dieser Gratis-Abos von Prime geholt habe, was ich immer einmal im Jahr mache, um dann alles zu schauen, was es dort gibt.
Die 7 Tage, die es dann dir zur Verfügung steht, oder? Ah ja, okay. Traue ich mich zu fragen, wie der Ringe der Macht Staffel 2 gefallen hat?
Ich war positiv überrascht. Okay. Wir hatten ja auch schon mal über die erste Staffel hier im Podcast gesprochen vor Ewigkeiten. Nein, ich war positiv überrascht und habe aber schon wieder komplett vergessen, was da passiert ist, außer was Sauron betrifft. Okay, das war mein Lieblingshandlungsstrang.
Ich wollte gerade sagen, das beantwortet doch meine Frage, was dein Highlight war. Sehr schön. Da gibt es natürlich auch einen langen Podcast zu, wenn ihr da mehr drüber hören wollt. Heute wollen wir natürlich aber über Squid Game Staffel 2 reden. Ich habe mir die Staffel tatsächlich erst für dieses Jahr aufgehoben. Ich dachte so in der Weihnachtszeit, also ich freue mich zwar drauf, aber ich brauche jetzt eher so warme, heimelige Unterhaltung, bevor es dann jetzt im neuen, kalten Jahr richtig losgeht, zurück in diese fatalen Spiele. Ja. Ansonsten, wenn ihr schon geschaut habt, freuen wir uns natürlich über eure Meinung auch. Schickt sie uns immer gerne zu. Ihr wisst ja, wie ihr das tut. Und bevor wir reinstarten, gibt's noch ein paar Worte zu unserem Sponsor.
Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney Plus, RTL Plus, Apple TV Plus, Paramount Plus sowie Magenta TV Plus. Übrigens ist Magenta TV Plus dabei immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. Zum Beispiel die 3 neuen Spin-offs von The Walking Dead, Dead City, Daryl Dixon und The One to Live, Fargo Staffel 5 oder Hotel Portofino. Wie ihr zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
Vielleicht nochmal, fangen wir mit einem ganz kurzen Rückblick an, Jenny. Squid Game kam 2021 im Herbst raus und ich glaube, ganz am Anfang hat es noch niemand so richtig auf dem Schirm. War halt eine südkoreanische Serie, das ist jetzt nicht was, was auf Anhieb in der Welt auf Platz 1 schießt, aber es hat sich dann doch ziemlich schnell rumgesprochen mit Mundpropaganda und anderen Mitteln, wo Leute empfohlen haben, hey, da gibt's diese neue Serie, schaut die mal. Kannst du dich noch erinnern, wie das damals war? Hast du denn relativ schnell geschaut oder hast du noch lange gezögert, bevor du da aufgesprungen bist?
Ich habe tatsächlich noch ein bisschen gezögert. Ich habe auch gemerkt, da in meiner Timeline häufen sich die Memes, die ich nicht verstehe.
Aha.
Ich habe gemerkt, dass auf der Startseite von Netflix diese Serie immer weiter nach vorne huscht, diese pinken Farben. Und dann habe ich aber gelesen, dass es immer mit Battle Royale verglichen wurde, diesen japanischen Kultfilm. Und dachte, nee. Also weil so diese Idee, dass da Leute zusammengesteckt werden, um sich gegenseitig zu killen, das war jetzt nicht unbedingt meine Vorstellung von herbstlicher Unterhaltung. Und dann habe ich es aber natürlich geschaut. Und war wirklich positiv überrascht. Wie war das bei dir?
Also bei mir war es auch so, ich habe es mir angeguckt und dachte, das bleibt jetzt groß. Ist nicht nur eine Woche dann in der Top Ten, sondern blieb dann auch vorne. Und dann dachte ich, jetzt muss ich es mal gucken. Ich bin ja dann noch immer interessiert, was die Menschheit da draußen so schaut und sich ansieht. Und ja, habe es dann eigentlich auch ganz gerne geguckt mit diesem ganzen Charakter. Ich mag ja so Menschenexperimente in Anführungszeichen.
Okay, das werde ich mir aufschreiben und irgendwann einfach mal außer Kontext zitieren. Esther mag Menschenexperimente.
Also so generell so ein bisschen einfach, klar ist der Schauwert natürlich viel, dass dieses ganze Sterben drumherum müsste jetzt für mich nicht unbedingt sein, aber einfach so, was passiert, wenn man Menschen in einen Raum steckt und die vor irgendeine schwierige Aufgabe stellt, die sie so vor moralische Zwiespälte damit konfrontiert. Deswegen, ja, dachte ich, das muss ich mir dann nochmal angucken. Und deshalb, ja, ich habe es jetzt nicht auf meine Top Ten in diesem Jahr gesetzt, aber fand es dann doch so gut, dass ich dachte, ich freue mich jetzt auf Staffel 2, wenn sie kommt. Hast du uns ein paar Zahlen mitgebracht, wie der Erfolg zu messen ist von Staffel 1? Denn der war ja wirklich enorm groß und man sagt immer, es ist die erfolgreichste Netflix-Serie schlechthin.
Ja, das ist sie auch. Und das ist das, was ich immer noch nicht so richtig glauben kann. Weil du hast ja schon gesagt, K-Dramas sozusagen, also südkoreanische Dramaserien, die sind jetzt nichts Neues oder so, aber die schaffen es selten, wirklich über ihre spezifische Fangruppe hinaus zu gehen und da ein Publikum zu finden. Und Squid Game ist das eben mehr gelungen als allen anderen koreanischen Serien und überhaupt allen anderen Netflix-Serien überhaupt. Denn Squid Game ist die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten. Es ist bei Netflix immer so ein bisschen problematisch mit den Zahlen, weil niemand kann von außen kontrollieren, wie oft wurde jetzt zum Beispiel jede einzelne Folge von Staffel 1 geschaut und bis zum Ende geschaut oder sowas in der Art. Wir sind sehr angewiesen auf die Zahlen, die Netflix selber veröffentlicht. Und sie haben halt so ein bisschen seltsame Zahlenwerte, diese Metriken, die sie sich selber ausgedacht haben, die sie dafür benutzen. Und die sind in diesem Fall die geschauten Stunden. Das waren bei der ersten Staffel 2,2 Milliarden Stunden. Und das wird dann durch die Länge der Staffel geteilt, durch die Stunden der Staffel, was bei der ersten Staffel, ich weiß nicht, vielleicht 10 Stunden oder so waren, das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Und ja, auf jeden Fall kommen am Ende raus dann über 265 Millionen Views. Das ist das, was quasi die Reihenfolge der Top 10 der meistgesehenen englischsprachigen und nicht englischsprachigen Netflix-Serien beeinflusst, die man auch ohne Zugang einfach online anschauen kann, die veröffentlicht Netflix. Und da ist Squid Game eben nicht nur die meistgesehene nicht englischsprachige Serie, sondern sie ist auch die meistgesehene Serie überhaupt, hat mehr Views als Wednesday Staffel 2, mehr Views als Staffel 1. Genau, Stranger Things Staffel 4, Dharma und so weiter. Keine andere nicht englischsprachige Serie kommt da auch nur ran an diese Zahlen. Und das ist wirklich extrem beeindruckend. Und was eben auch beeindruckend ist, ist, dass diese Serie 6 Emmys nach der ersten Staffel gewonnen hat. Auch kein häufiges Vorkommnis für eine
für
eine nicht englischsprachige Serie vor allem. Der Hauptdarsteller war der erste asiatische Darsteller in einer nicht englischsprachigen Rolle, also Lee Jung-jae, der den Emmy als bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie gewonnen hat. Und das ist wirklich beeindruckend. Das ist auch was keine andere Serie in dieser Form bisher geschafft hat.
Ja. Das legte die Messlatte dann natürlich hoch für Staffel 2 und trotzdem, ich habe dann am ersten Tag gleich mal reingeguckt, am 26. kam sie raus, am 27. war sie schon sofort auf Platz 1, also musste sich nicht mal hocharbeiten durch die Top 10 der Serien, sondern hat in Netflix gleich eingeschlagen, wieder Rekorde gebrochen, jetzt auch mit der zweiten Staffel, also in 93 Ländern, die Netflix alle als Streamingdienst haben, war er auf Platz 1, hat in der ersten Woche 68 Millionen Views gemacht. Das ist jetzt sicher nicht noch weiter gestiegen, nachdem sie schon mehrere Wochen läuft. Nur so zum Vergleich, Wednesday war damals ein durchschlagender Erfolg, hatte nur in Anführungszeichen 50 Millionen gemacht, also hat da nochmal 18 Millionen draufgelegt in einer Woche. Da war das Interesse wirklich sehr hoch. Und ja, deshalb denke ich mal, das wird sich jetzt auch wieder zeigen, wenn wir noch weiter warten, dass da neue Rekorde jede Woche gebrochen werden von Squid Game Staffel 2. Mich würde noch interessieren, bevor wir jetzt ein bisschen tiefer in die zweite Staffel vielleicht auch noch gleich einsteigen, hast du Squid Game Challenge geguckt, was vor 2 Jahren, 1,5 Jahren kam? Da gab es ja so eine Reality-Show, genau.
Nein. Ich gucke keine Reality-Serien, außer es geht um Sport.
Ja.
Und das war mir zu sehr an einer Realität aus einer Dystopie irgendwie. Schon allein die Idee, dass man aus Squid Game wirklich eine Reality-Serie mit demselben Konzept macht, das unironisch umsetzt, macht mich ehrlich gesagt krank. Hast du das geschaut?
Ich habe mir nur aus purem Interesse die erste Folge angeguckt und dachte dann auch so, das ist schon krass, dass sie in einer Serie was ankreiden, was eigentlich als Gesellschaftskonzept so, warum machen diese Menschen das, warum nehmen die da teil und dann im anderen Atemzug sagen, hier, spielt doch selber mit oder seid doch sehr auch mit dabei, das Ausschlachten. Also das ist schon, ja, das war mir dann auch nichts, dass ich sagte.
Zur Entschuldigung, der Schöpfer Hwang Dong-hyuk macht da nicht mit.
Okay.
Der hat damit nichts zu tun, sonst hätte ich, glaube ich, auch jeden Respekt vor ihm verloren.
Pure Netflix-Sache, meinst du? bevor wir in Staffel 2 gehen, vielleicht gucken wir noch ein bisschen zurück. Woran ist eigentlich der Erfolg von Staffel 1 gekoppelt gewesen und was hat uns damals so begeistert oder mitgerissen? Fang doch mal vielleicht an mit dem, wie erklärst du dir den Erfolg? Warum haben das so viele damals geschaut?
Ich glaube, das Konzept ist einfach genial. Das ist jetzt keine kontroverse Aussage. Einerseits hat man eine klare Folgenstrukturierung entsprechend der Spiele. Die Spiele sind so einfach, dass sie jeder sofort versteht, auch wenn man nicht aus Südkorea kommt. Mhm. Und es sind ja südkoreanische Kinderspiele häufig, aber rotes Licht, grünes Licht, sofort, jeder weiß sofort, wie das läuft.
Es gibt ja auch Äquivalente in Deutschland, weiß ich nicht. Herr Fischer, wie tief ist das Wasser oder so? Gab's da
du noch? Redest den Rätseln, ich habe das noch nie gehört.
Lokal anders genannt überall.
Für mich sind Spieleabende die Hölle, deswegen ist Squid Game auch so eine Tortur, das zu schauen. Aber das Verständnis der Spiele, der Ablauf, wenn man ein Spiel gesehen hat, will man das nächste Spiel sehen, schaut die nächste Folge. Das ist das eine. Das andere für mich ist, dass es eben auch einen Nerv der Zeit getroffen hat und immer noch trifft, was die Kapitalismuskritik angeht. Die Eat the Rich-Ideen, die da so ein bisschen dahinter stehen, aber auch so dieses Umgekehrte, diese Idee, dass sich irgendwelche armen, verschuldeten Leute gegenseitig umbringen zur Belustigung von irgendwelchen maskierten Leuten, die nicht schauspielern können. Und das Dritte, was ich im Nachhinein immer noch faszinierend finde, ist die Hauptfigur Gi-hun, die so ein absoluter Loser ist. Die ist nicht gut in den Spielen. Ich sag nur Regenschirm. Kommt meistens auch eher so mehr schlecht als recht dadurch, aber verkörpert eben trotz aller ihrer Fehler. Und der ist ja eigentlich auch jetzt jemand, der viele schlechte Entscheidungen trifft, auch wie er mit seiner Mutter in der ersten Staffel umgeht und so, ist alles sehr bitter, aber in ihm steckt eben was Gutes. Und er ist eben kein klassischer Serienheld in dem Sinne, aber auch kein klassischer Anti-Held, wie wir sie in den letzten Jahren hatten in Dexter oder so.
Deshalb können sich alle mit ihm identifizieren.
Ja, ich finde ihn toll und ich will immer wissen, wie es weitergeht.
Ich glaube, es war auch so ein bisschen die Mischung aus Guilty Pleasure nach Agatha Christie-Prinzip and then there were none. Gekoppelt halt mit diesem gesellschaftlichen Konzept einer Moral, die da ja auch doch ein Stück weit dahinter steht, hat dann doch viele eingefangen. Und dann natürlich auch die Mimifizierbarkeit von so Sachen wie diesem, wie hieß es, Dalgona, dieses Keksspiel.
Wo man dran lecken muss?
Ja, genau. Wo alle auf einmal wissen wollen, was ist das? Kann man das irgendwo kaufen? Gibt's das auch außerhalb von Südkorea? Ich glaube, das hat einfach ja den Nerv getroffen. Und dann war es natürlich noch die Corona-Zeit, wo sowieso alle viel zu Hause saßen und dachten, ich fühle mich auch so eingesperrt, ich will was spielen, ich will was machen. Da kam das, glaube ich, auch zur richtigen Zeit an. Ja, gut. Jetzt habt ihr genug über Staffel 1 gehört und vielleicht sagen wir kurz, worum es in Staffel 2 geht, bevor wir uns dann ins Spoiler-Territorium stürzen. In Staffel 2 kehren wir 3 Jahre später zurück in diese Anordnung. Erstaunlicherweise, weil Staffel 1 ja eigentlich damit endete, dass unser Hauptdarsteller sich dazu entschied, nicht wegzufliegen und sein Glück zu finden, sondern diese Spiele zu verfolgen, nachdem er jetzt jemanden sah, der da auch wieder mit reingezogen wird. Also, dass es weitergeht, das wollte er nicht.
Mit seiner Frisur.
Mit seiner Frisur. Die pinken Haare werden wir zum Glück schnell los. Oder waren sie rot, waren sie pink? Man kann es nicht so genau sagen, Magenta-Farben. Und genau, das schreibt er sich jetzt auf die Fahne. Sein Ziel ist es, die Spiele zu beenden. Und das ist so der große Handlungsbogen von Staffel 2. Und wenn wir tiefer reingehen, ist es aber eigentlich schon Spoiler-Territorium. Deswegen, wenn ihr noch nicht Staffel 2 geguckt habt, dann guckt sie euch an und kommt später zurück. Denn jetzt wird hier maßlos alles verraten, was passiert in Staffel 2. Wie viele Folgen sind's, Jenny?
Sieben Folgen.
Sieben Stück?
Bin ich jetzt schon in einem Squid Game? Muss ich Fragen beantworten?
Ja,
sonst kommt jemand mit einem Maschinengewehr.
Hinter dir steht schon jemand maskiertes, du kannst ihn noch nicht sehen. Das waren ja 10 in Staffel 1. Finde ich interessant, dass sie es zurückgeschraubt haben. Aber liegt vielleicht auch daran, dass sie es ja mit Staffel 3 zusammengedreht haben, wo dann auch wieder weitere Folgen kommen.
Ja, also der Schöpfer wollte eigentlich, glaube ich, eine Staffel 2 und eine Staffel 3 für Netflix produzieren, hat dann angefangen zu schreiben und die wurde immer länger, immer länger, immer länger. Und dann hat er sich nach eigenen Aussagen in einem Interview mit The Wrap dazu entschieden, gemeinsam mit Netflix diese Staffel einfach 2 zu teilen. Das ist, glaube ich, auch sowas, worüber wir noch sprechen werden. Ich glaube, sage ich jetzt schon mal, es wäre cleverer gewesen für die Rezeption dieser Staffel, dass, wenn man gesagt hätte, wie bei Cobra Kai oder so.
Das Part 1 und Part 2.
Part 1 und Part 2, genau.
Ja, ist es aber nicht.
Deshalb, aber es fühlt sich genauso an.
Es fühlt sich genauso an, genau. Und wir folgen jetzt natürlich unserem Hauptdarsteller Ki-hoon oder Nummer 456. Ich kann mir das auch nur merken, weil ich immer 4, 5, 6 denke. Man kann schön aufwärts zählen, genau wie das Preisgeld ist 4, 5, 6, also 45,6 Milliarden Won. Es ist so eine Zählweise. Sonst
das ist ungefähr, glaube ich, 30 Millionen oder 60 Millionen.
Genau, damals waren es 33 Millionen. Inzwischen gibt es ja Inflation und alles, aber so als Basiswert kann man sich das ganz gut merken. Und Ki-hoon will jetzt die Spiele beenden, aber es ist gar nicht so einfach, weil er muss ja erstmal wieder finden, wo die sind. Er hat ja keine Ahnung, wo diese Insel lag. Und deshalb hat er jetzt ganz viele Menschen rekrutiert, die er ausschickt, um auf U-Bahnhöfen nach Leuten zu suchen, die dieses Dakchi-Spiel spielen, wo man mit einem Briefumschlag auf den anderen wirft oder mit einem Umschlag. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwas drin ist.
Nee.
Schmeißt du jetzt immer deine Rechnung auf die Erde,
wenn du... Das habe ich auch schon vorher gemacht.
Der hatte also sein Preisgeld genutzt, um eine ganze Armee an Handlangern sozusagen sich zu aufzustellen, um diesen einen Menschen, der das offenbar nur verteilt, zu finden. Tut er das? Schafft er das, Jenny?
Er schafft es, beziehungsweise seine Handlanger schaffen es und zahlen dafür auch den Preis, weil dann kommt für mich so der erste Höhepunkt der Staffel, ist jetzt ja nichts Kompliziertes, weil es ist die erste Folge, glaube ich schon, wo das alles passiert. Aber dieser Dakchi-Spieler, wie ich ihn mal nennen würde, der ist ja ein recht bekannter koreanischer Schauspieler, der hat auch in Train to Busan die Hauptrolle gespielt. Und der war schon der ersten Folge, als ich den gesehen habe, dachte ich schon, oh mein Gott, ich muss das weitergucken. Der hat einfach so ein Charisma und dann verschwindet er ja bis zur letzten Folge, die im Kurzauftritt. Und dann ist er hier wieder, sie sehen ihn in der U-Bahn, wie er spielt. Und wir folgen so ein bisschen seinem Tagesablauf. Was macht der Dakchi-Spieler eigentlich in seiner Freizeit?
Geht in den Park, findet aber keine Tauben, sondern Obdachlose.
Also das ist wirklich eine hochfaszinierende Figur. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die beste Figur nach einer Folge weg ist in der Serie. Aber das schadet für mich der Staffel jetzt nicht unbedingt. Aber diese Idee, ihm zu folgen und anhand von dieser Figur so ein paar Prinzipien der Ideologie der Squid Game Organisatoren darzustellen, ist so das Faszinierende, weil das, was er in seiner Freizeit macht, ist ja quasi in einen Park zu gehen und Obdachlose vor die Wahl zu stellen, dass sie ein Lotterieticket bekommen können oder was zu essen. So was, entweder du hast die
Taube,
den Spatz in der Hand
und die
Taube auf dem Dach sozusagen. Dieses Sprichwort kenne sogar ich. Und die meisten entscheiden sich eben für diesen großen Preis, den sie haben könnten, in einer x-millionenfachen Chance, die komplett gegen sich spricht, anstatt eben das Essen zu nehmen, was sie unmittelbar benötigen vielleicht. Und dann trampelt er im Finale noch sozusagen dieser Aktion dann auch noch auf dem Brot drum, für das sich die anderen nicht entschieden haben, um sie sozusagen ihnen final zu zeigen, was für schlechte Menschen sie sind, weil sie solchen Impulsen folgen. Und letztendlich funktioniert es ja in Squid Game dem Spiel, nicht der Challenge, genauso sozusagen. Dass die Leute werden manipuliert, ihre basalsten Instinkte werden hervorgerufen, dann werden sie gegeneinander dann zusätzlich noch aufgewiegelt und dann sind sie am Ende alle tot.
Aber hast du verstanden, warum er in den Park geht? Also hat das irgendwas mit dem Squid Game selbst zu tun?
Ich glaube, das ist, es wird ja so ein bisschen angedeutet, was seine Backstory ist. Nämlich, dass er als einer von diesen Maskierten angeheuert hat und dann irgendwann auch seinen eigenen Vater als Spieler gesehen hat und ihn dann auch erschossen hat. Und ich glaube, der ist in gewisser Weise eine Art übersteigerte Kunstfigur, anhand derer so die Ideen der Serie abgearbeitet werden. Also als Figur an sich ist er für mich nicht ganz greifbar, weil bei ihm alles so übertrieben ist. Ne, er ist die ganze Zeit noch eine U-Bahn, spielt Dakji und dann macht er in seiner Freizeit dieses Obdachlosenspiel. Aber er ist im Vergleich zu jemandem wie Gi-hun einfach so übersteigert als Figur, dass er nicht mehr realistisch ist. Und was für ein Zufall ist es, dass er seinen Vater in dem Spiel trifft. Das ist alles ein bisschen übertrieben.
Und er ist danach auch nicht traumatisiert, sondern erkennt seine Bestimmung dadurch, dass er dachte,
ja,
das ist jetzt so.
Naja, Bestimmung in gewisser Weise geht es ja auch in dieser Staffel darum, was macht das Squid Game mit den Leuten, die es überleben, die Teil davon sind, inwiefern bricht es sie, inwiefern halten sie das durch. Wir haben ja dann auch eine Wärterinnenfigur extra noch in der Serie, die ja ein Pendant zu ihm ist im Grunde. Und mein Eindruck war eher, dass eigentlich er durch dieses Spiel so verzerrt und verformt wird, dass er quasi die Mechaniken in seinem Privatleben weiterführt. Und nur noch daran dadurch einen Thrill erleben kann, indem er andere Leute zu seinen Opfern macht.
Seine eigenen Spieler da rekrutiert und sein
eigenes. Und das macht er ja dann auch mit dem Russisch Roulette. Spiel, zu dem er dann ja auch die beiden zwingt, die ihn gefunden haben.
Genau, zwei von denen, die Gi-hun ausgeschickt hat, finden ihn tatsächlich, laufen ihm hinterher, werden dann aber leider geschnappt. Und dann haben wir, obwohl wir in den ersten zwei Folgen ja noch nicht wieder zurück im eigentlichen Squid Game sind, trotzdem schon ein Spiel in Folge 1, nämlich Russisch Roulette. Ich glaube, kennt jeder. Mit ja, Patronen in der Waffe. Und
nicht zuletzt dank Die durch die Hölle gehen,
ja,
The Deer Hunter.
The Deer Hunter, ja, sehr eindrucksvoll. Und das ist dann aber doch so, also das fand ich schon ganz spannend gemacht, weil man denkt, man weiß, was jetzt passiert. Und dieses Schere, Stein, Papier, was sie ja auch spielen, man denkt, es kann nur einen Ausgang geben, aber dann gibt es doch einen anderen, nämlich dass dann der eine wirklich sein Leben opfert, indem er halt keine Hand wegnimmt und deshalb disqualifiziert wird. Was ich natürlich schade fand, ist, dass wir dann unseren Dakji-Spieler am Ende verlieren, von Folge 1 schon, wo ich dachte, nein, er wurde gerade interessant aufgebaut, ihr könnt ihn uns nicht wegnehmen. Aber irgendwie ist es wahrscheinlich auch folgerichtig zu sagen, er ist jetzt diese übersteigerte Formulierung des Spiels, was es beinhaltet. Deshalb muss man es auch bis zum bitteren Ende führen, dass er sich dann tatsächlich selbst erschießt, als er verliert gegen Gi-hun beim Russisch Roulette.
Ja, also er ist so in diesem Regelkorsett irgendwie auch gefangen. Mhm. Letztendlich erschießt er sich ja auch nur, um Gi-hun zu beweisen, dass er, indem er den Regeln folgt, Macht über ihn hat. Weil er hätte auch einfach Gi-hun erschießen. Er gibt Gi-hun eine geladene Waffe. So, das ist das Interessante. Im Grunde spielt sich hier die ganze Staffel in einer Szene ab. Gi-hun wird eine Waffe in die Hand gedrückt und er könnte den auch bedrohen und sagen, wo sind meine Freunde, was weiß ich, was ist hier los? Ne? Aber er macht ja mit. Er begibt sich wieder in das Spiel hinein.
Ja.
Spielt freiwillig Russisch Roulette mit dem absoluten Psycho, der ihm das erste Spiel hineingeführt
ist
hat.
Ist zu gutherzig, um die Regeln zu brechen oder halt anderen Menschen absichtsvoll was Leid zu tun?
Ja, und versucht vor allem als Teil des Systems das System zu toppeln, zu stürzen. Also er versucht, indem er mit ihm das Spiel spielt, ihm zu zeigen, dass er ein Hund ist oder wie auch immer das immer ausgedrückt ist, dass er nur jemand ist, der jemand anderer Befehle folgt, dass er eigentlich ein Loser ist und so. Und das macht er ja dann auch, indem er wirklich in das Spiel hineingeht und versucht, da quasi das Spiel von innen heraus zu zerstören. Und das Interessante ist natürlich, dass ihm das nicht gelingt, dem anderen zu überzeugen in irgendeiner Form, sondern der andere in seinem eigenen Wahn natürlich das Spiel bis zum Ende spielt, so um selber zu triumphieren. Und das gibt uns vielleicht auch einen Ausblick, wie es mit dem Squid Game an sich enden wird, wer weiß.
Ja, das ist spannend auf jeden Fall. Gut, dann haben wir noch neben Gi-hun in den ersten Folgen auch noch prominent eingeführt nochmal den Polizisten.
Weg mit dem, interessiert mich nicht.
Den kennen wir auch schon aus Staffel 1, da war er am Ende von der Klippe gefallen und nie wieder aufgetaucht. Jetzt ist er wieder da, inzwischen Verkehrspolizist, damit er mit seiner freien Zeit Inselhopping machen kann. Und
das
gucken.
Ist der langweiligste Plot, der Bootplot. Es gibt ein Boot, dann gibt es zwei Boote, dann gibt es den Kapitän. Je weniger man darüber redet, desto besser, würde ich sagen.
führt auch leider nirgendwo richtig hin, auch in Staffel 2. Und als letztes würde ich tatsächlich noch als dritte so Nebenfigur, die aber die kleinste bleibt, noch die Dame einführen, die im Hasenkostüm ihren ersten Auftritt hat, aber da auch nicht so richtig glücklich ist. Und wir erfahren dann nach und nach, ah, okay, sie arbeitet als Aufseherin, als also eine von diesen PlayStation-Symbolmasken in magentafarbenem Anzug und erschießt Leute immer zwischendurch, wenn sie sich nicht an die Regeln halten oder bei Spielen verlieren.
Ja, schöner Job.
Wobei sie aber schon als eine schon der moralischeren Wächterinnen eingeführt wird, denn während andere da noch ihren Profit draus schlagen, also der Organhandel floriert weiterhin, sagt sie, nee, ich schieße die alle richtig tot, ich lasse die nicht dahin siechen und damit sie noch ausgeschlachtet werden können, sondern ich halte mich hier konkret an die Regeln. Da wissen wir natürlich auch noch nicht, wo das mit ihr hinführt, nur dass sie da schon noch eine bisschen Querschlägerin innerhalb der Organisation ist. Ja. So, mich würde als erstes jetzt interessieren, die ersten zwei Folgen sind ja noch außerhalb des Squid Games. Erst im dritten, in Episode 3, kehren wir zurück. Hat dir das gefallen, zu sagen, wir steigen mal anders in diese Serie ein, als ich sie vielleicht erwartet habe, dass man nicht direkt in die Spiele zurückkehrt auf den ersten Blick?
Ja, ich glaube, das, was ich schon an der ersten Staffel mochte, ist, dass Gi-hun die Wahl bekommt, nicht wieder zurück in das Squid Game zu gehen. Weil die werden ja dann freigelassen nach der Wahl in der ersten Staffel. Mhm. Und dann verfolgt man nach und nach, warum zum Teufel kommen die eigentlich wieder zurück? Und hier wird im Grunde auch nochmal, bevor man sich einfach sozusagen in das stürzt, was alle sehen wollen, wird sozusagen das Tempo rausgenommen. Man lernt nochmal Gi-hun kennen, wie er jetzt lebt, weil er ist ja wirklich ein komplett anderer Mensch. Nicht nur die Haare sind anders wieder, sie sind auch kürzer.
Sondern er guckt noch trauriger die ganze Zeit.
Ja, ich meine, weil das ist ja jetzt auch schon ein Meme von der Staffel, ne? Sein Foto, das in der ersten Staffel gemacht wurde.
Also ganz so, breit grinst er.
Ja, so wirklich so ein bisschen dümmlich grinst, als wäre er irgendwie bei einer Geburtstagsparty. Und jetzt ist er einfach nur noch shell-shocked, posttraumatische Stressstörung, was weiß ich. Und da wird Zeit rausgenommen. Ich, wie gesagt, könnte auf den ganzen Cop-Plot verzichten. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich zwei Folgen dauern muss. Aber schon allein diese ganze, also ich finde die erste Folge halt einfach großartig. Die habe ich mir auch schon viermal angeschaut.
Oh, wow.
Oder so. Ich könnte jetzt nicht mehr genau sagen, was in der zweiten Folge passiert, bevor sie dann anfangen zu spielen. Aber ich bin froh, dass sie sich die Zeit dafür auf jeden Fall genommen haben.
Mhm. Bei der ersten Folge gehe ich auch mit, bei der zweiten habe ich so ein bisschen den Eindruck gehabt, okay, jetzt zieht sich's, jetzt könnten sie langsam mal loslegen, treten so ein bisschen auf der Stelle, weil wenn eine Serie jetzt sich diese Zeit nimmt, um noch was anderes einzuführen, dann muss es für mich auch eine Relevanz für die fortfolgende Handlung haben und die habe ich zum Beispiel in Folge 2 dann noch nicht so unbedingt gesehen. Denn die zum Beispiel diese Bootskopf-Suche, die zieht sich ja dann einfach auch nur über die restlichen 7 Folgen parallel hin, ohne dass da jemand wirklich vorankommt. Und deswegen, ja, hätte es vielleicht auch für mich in Folge 2 schon richtig losgehen können. außerdem haben wir eine Wendung in Folge 3 am Ende, die wir vielleicht auch noch vorab besprechen sollten. Da entpuppt sich nämlich noch ein Mitspieler wieder als ein Infiltrator. Zumindest am Ende, als der letzte 001-Spieler auf ein X oder ein O drückt, um zu entscheiden, ob das Spiel weitergeht oder nicht, wird uns enthüllt. Es ist der Frontmann, nennen wir ihn mal. Also der Bruder des Polizisten, den wir schon in Staffel 1 kurz getroffen haben, als er seine Maske abgenommen hat. Und das verschiebt natürlich die Dynamik innerhalb des Spiels auch ein bisschen, weil wir wissen, wir sind jetzt Eingeweihte, die wissen, dass da einer von innen heraus manipuliert, während Gi-hun von innen heraus versucht, das Spiel zu stoppen. Also haben wir da schon zwei Kontrahenten, die da gegeneinander arbeiten, ohne es zu wissen.
Ja, an der ersten Staffel war es ja auch so, dass der Spieler 001 sich am Ende als der große,
der alte Mann,
Schöpfer von Squid Game herausgestellt hat. Aber da wussten wir das erst am Ende. Wir dachten ja eine Weile, er ist tot und hat das Murmelspiel nicht überlebt. Und in der zweiten Staffel wird das quasi umgedreht. Jetzt könnte man sagen, wieder 001.
Kann er das nicht vermuten, dass da hinter dieser Zahl irgendjemand Wichtiges steckt?
Ja, aber es geht ja auch um uns sozusagen. Und wir sind halt jetzt in einer anderen Zuschauerposition. Wir haben zwar wieder einen Infiltrator, aber wir wissen viel mehr als in der ersten Staffel. Und die Figur von Lee Byung-hun, der ja Megastar ist. Ne? Als ich den in der ersten Staffel gesehen habe, dachte ich so, mein Gott, dafür haben die Geld. Hoffentlich gibt es eine zweite Staffel. Die hat ja ganz andere Facetten als der ältere Herr in der ersten Staffel, obwohl er auch wieder eine Freundschaft natürlich einzugehen versucht mit unserem Helden 456.
Außerdem macht es die Abstimmung so viel spannender, wenn er die 001 ist und weil sie immer abwechselnd abstimmen, der Letzte und der Erste fängt an, fragt man sich dann immer bei ihm, was wird der jetzt stimmen? Wird er seine Tarnung aufrechterhalten oder wird er sozusagen auffliegen, indem er sich offenbart, als er will, dass die Spiele weitergehen? Ja, also das fand ich auf jeden Fall durch diese Enthüllung dann eine sehr spannende Dynamik, die da reinkommt. Und da habe ich auch gerne immer verfolgt, was er so manipuliert oder nicht manipuliert.
Ja, man könnte die ganze Staffel über nur zuschauen, wie er Lee Jung-jae anschaut.
Ja.
So die Seitenblicke von ihm, da habe ich schon ein paar Screenshots gesehen. Und das meine ich jetzt nicht in Richtung Shipping-Theorien oder so, sondern wirklich, es ist super faszinierend. Ich fand es auch im Nachhinein, wenn man das mehrmals schaut, spannend. Wenn es darum geht, die Wähler umzustimmen, wann er dem 4-5-6 ins Wort fällt und versucht, so einen von den Guten zu mimen, wie er das formuliert, ob das nicht vielleicht die Situation verschärft, obwohl es auf dem ersten, beim ersten Zuhören so klingt, als wäre das genau doch auch die Meinung von unserem Helden sozusagen. Also das bringt so viel mehr Spannung hinein, so viel mehr Nuancen, auch wenn man wiederum Gi-huns Entwicklung in der Staffel, also unseren Helden, betrachtet, das ist wirklich ein großer Gewinn.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht sprechen wir noch kurz über die Änderungen, die jetzt Staffel 2 gegenüber Staffel 1 macht, bevor wir uns dann noch ein bisschen konkreter auf die neuen Figuren stürzen. Und zwar ist es ja doch das Squid Game, was zurückkehrt. Wir kennen es, wir haben wieder diese, ich nenne es mal Plastik-Hogwarts-Kulisse.
Mit Plastik? Wegen den Treppen
mit
oder
so
was?
Kaugummifarben, keine Ahnung. Ja, das ist so ganz furchtbar, dieses Spielsetting, wo sie immer hoch und runter laufen. Und natürlich auch die Figuren und sowas. Aber nichtsdestotrotz haben wir ein paar kleine Änderungen, die für mich es zumindest interessanter gemacht haben, weil ich denke, okay, jetzt wird hier was variiert und verändert. Man wird also damit konfrontiert, man kennt das, was passiert ist und jetzt ist es doch vielleicht ein Stück anders. Und deshalb war es für mich auch spannend, dran zu bleiben. Da haben wir natürlich die Spiele an sich, die können wir gleich nochmal im Detail durchgehen, dass einfach andere Spiele vorkommen. Aber zum Beispiel auch diese Sache, dass jetzt eine Abstimmung nach jeder Spielrunde stattfinden kann und deshalb sich theoretisch, wenn sich genug Leute finden, die Gruppe entscheiden kann, wir hören jetzt auf und gehen mit einem Preisgeld alle nach Hause, ohne dass jetzt weitere Menschen sterben müssen. Hast du das erwartet oder hat dir das gefallen, als das eingeführt wurde, dass du dachtest, das bringt jetzt auch nochmal was Neues rein?
Ich fand das super. Es ist ja bei den Spielen immer so, dass die sehr sadistisch aufgebaut sind. Mhm, also es gibt immer eine Teamübung, bevor die Teams auseinandergerissen werden.
Und sich gegenseitig belasten
müssen. Das war schon in der ersten Staffel so. Hier ist das ja auch so. Erst gibt's den Pentathlon, wo man sich zusammenfinden muss und dann gibt's später das Spiel, wo man ständig neue Gruppen bilden muss, zum Beispiel.
Was ist ein Pentathlon?
Ein Fünfkampf.
Okay.
Oder ein Sechskampf? Fünfkampf. Halt dieser.
Also Penta ist fünf, dann müssen es fünf sein.
Fünfkampf, ne? Genau. Und das ist das, was hier ja auch im Grunde passiert. Ne? Man schafft Fraktionen. Die sind sehr leicht zu erkennen. Jeder kriegt ja im Gegensatz zu der Wahl in der ersten Staffel auch das X und das O auf die Uniform.
Mit schönem Klettverschluss geklebt.
Genau, der Schlafsaal wird in zwei Hälften geteilt, die auch schön beleuchtet sind. Da haben sie sich richtig Mühe gegeben. Ich habe mir gedacht, was? In 3 Jahren ist kein weiteres Squid Game stattgefunden. Das ist ja eigentlich so die Schlussfolgerung, ja, weil immer die Rede ist von den letzten Spielen, die Gi-hun gewonnen hat.
Ach so, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich dachte zum Beispiel, es hätten noch andere Spiele zwischendurch stattgefunden.
Also einmal wird gesagt, das wären die letzten Spiele.
Oh, okay.
Vielleicht habe ich das auch falsch verstanden, aber ich würde jedenfalls sagen, sie brauchen die Zeit, um die Innenarchitektur so viel einzurichten. Sie geben sich da richtig Mühe, da applaudiere ich ihnen. Und sie müssen ja auch immer wieder alles von den letzten Spielen sauber machen.
Ah ja.
Und insofern finde ich das sehr, sehr clever, weil das ja auch hier ganz neue Spannungspunkte zwischen den Fraktionen, aber auch innerhalb der Fraktionen mitbringt, wenn Sohnemann anders wählt als Mutti zum Beispiel.
Ja, ja. Diese Spaltung, genau, die finde ich dadurch auf jeden Fall auch spannend, dass man auf einmal dieses Vertrauen und Verrat auch öffentlich hat. Also es gibt ja dann zum Beispiel diesen Rapper, der dann auf einmal sagt,
Thanos.
Ja, Thanos, der Name, der den eher schüchternen Mathe-Genie dann irgendwie versucht, für sich zu rekrutieren. Da merkt man auch so, Mobbing in der Schule, ne, hat das damals schon funktioniert. Jetzt können wir ihn auch wieder auf unsere Seite ziehen, indem wir sagen, du drückst die Null oder diesen Kreis, damit wir weiterspielen können. Und das ist natürlich spannend, dann nochmal zusätzlich als Streitpunkt, den öffentlich zu machen, auch zusätzlich zu dem Verrat und Vertrauen, was innerlich schon verhandeln, nur als aus Zuschauersicht, wo wir wissen, wer ist.
Genau, weil es ist ja auch im Grunde eine Art Pervertierung von demokratischen Prinzipien, weil diese große Ansagerstimme, die sagt ja immer, ihr habt die Möglichkeit, ganz frei über euer Schicksal zu wählen. Jeder hat die Möglichkeit, hier frei zu entscheiden zu gehen. Aber es sind natürlich keine geheimen Wahlen. Und wenn man Squid Game schaut, versteht man auch, warum man geheime Wahlen braucht.
In der Demokratie, ja, ja, das stimmt. Außerdem, korrigier mich, wenn ich mich irre, ist es jetzt neu, dass am Ende nicht nur eine Person überleben kann, sondern auch mehrere den Topf gewinnen können? Oder war das nur einfach vorher so, dass so viele gestorben sind, dass nur ein Gewinner bei rauskommen konnte? Das konnte ich mich nicht mehr ganz erinnern an die erste Staffel.
Also das Finale der ersten Staffel endet ja mit dem Squid Game, wo 2 gegen 2 spielen und nur einer kann gewinnen.
Beziehungsweise am Ende sind sogar 3 übrig, aber dann wird einer in der Nacht getötet, genau.
Genau, also ich weiß nicht, wie sie das Squid Game mit 3 Leuten gemacht hätten.
Ich auch nicht, deshalb muss jemand
nachdenken. Ich weiß nicht, es wird ja immer viel angedeutet, aber am Ende geht es ja immer um nicht um das Wohl des Siegers, sondern um das Wohl der Zuschauer, die dafür bezahlen, da mit ihren hässlichen Masken da zuschauen zu können. Und da würde ich nicht darauf vertrauen, dass wirklich mehr als eine Person gewinnen kann.
Okay, ja. Aber jetzt wird es Ihnen offensichtlich aber auch wirklich angekündigt, ihr könnt mehr als eine Person es durchschaffen, wenn ihr euch gut anstellt. Und das ist ja dann auch Gi-Huns Ziel zwischendurch, weil wenn er denkt, er kann jetzt nicht die Spiele sofort beenden, kann er zumindest versuchen, möglichst vielen Menschen das Leben zu retten. Was aber natürlich antithesisch zu der Spielidee steht, dass man mit möglichst viel Geld rausgeht, wenn nicht mehr so viele Leute drin sind. Was natürlich auch dann viele nicht so moralische Menschen ausnutzen wollen, indem sagen, ach, je mehr sterben, desto besser. Und eine weitere Veränderung, die ich noch sehr interessant fand, war, dass in Staffel 2 die VIPs nicht mehr vorkommen.
Und
hast du eine Theorie?
Ich danke Netflix, ich danke Schöpfer Huang, dass er sich dafür entschieden hat.
Ja, also die waren ja schon sehr belacht worden in Staffel 1 auch und einfach schlecht gespielt, muss man dazu sagen. Trotzdem müssen sie ja wahrscheinlich im Hintergrund weiterhin existieren. Du denkst, diese Spiele laufen jetzt einfach so weiter, ohne dass da jemand zuschaut hinter einer Scheibe oder
dann
so.
Verstehe ich nicht, warum sie überhaupt gemacht werden.
Ja.
Also meine Vorstellung davon ist schon, dass Leute so viel Geld bezahlen, um das zu sehen, dass ich dieses ganze Squid Game finanzieren kann und darunter auch der Pot an Geld, der gewonnen werden kann. Aber das Geld muss ja irgendwo herkommen. Ich glaube nicht, dass der Schöpfer da einen Fonds installiert hat, so einen College-Fonds oder so, damit die Squid Games einfach wie ein Perpetuum mobile ewig weiterlaufen, ohne dass jemand zuschaut.
Wäre es nicht lustig, wenn es so ein Selbstläufer geworden wäre? Eigentlich schaut niemand mehr zu, aber alle Menschen glauben man schon zu und dadurch wird alles angetrieben?
Ich weiß nicht. Also ich glaube, es gehört schon zu dem Satire-Aspekt, auch der Kapitalismuskritik und der Medienkritik von der Serie selbst, dass jemand zuschaut. Obwohl es natürlich ein interessanter Gedanke wäre, dass die Squid Games einfach jetzt so eine Möglichkeit sind, Geld zu verdienen und niemand schaut eigentlich zu, außer die Wärter, die da auch arbeiten.
Ja, ja.
Ich hoffe, wir sehen nur noch gut gespielte VIPs.
Hoffentlich.
In Zukunft.
Vielleicht Leonardo DiCaprio.
Ich habe betont, gut gespielt, die VIPs.
Kurz zur Erklärung, es gibt ja seit Staffel 1 das Gerücht, dass irgendwann, wahrscheinlich in Staffel 3, Leonardo DiCaprio auftaucht, weil er sich mal ein Selfie hat machen lassen mit dem
Lee Jong-jae.
Ja, genau, mit dem Hauptdarsteller also und ihm gesagt hat, ja, ich habe die Serie gesehen, voll gut so. Und seitdem glauben alle, dass Leo mal vorbeischaut. Aber wir halten es für unwahrscheinlich, oder?
Ich hoffe nicht.
Gut, das sind also ein paar Änderungen gewesen, die ein bisschen die Perspektive für uns verschieben. Auch der Organhandelsplot ist ein bisschen zurückgenommen worden, existiert noch, aber auch nur so am Rande, dass es
und
noch stattfindet.
Dann
ja, ja, so wie so manche Handlungsstränge verlaufen sich irgendwie im Nichts und werden
oder
fallen
im Wasser.
Gelassen. aber steigen wir doch noch ein bisschen konkreter jetzt ein und sprechen mal über die Highlights und die Tiefpunkte auch der Staffel, was uns also gefallen hat und was nicht. Womit fangen wir denn am besten an?
Wenn wir die neuen Spieler anschauen.
Schauen wir uns mal die neuen Spieler an.
Also außer 001.
Genau, wir haben ja schon über die Rückkehrer gesprochen. Wir haben Gi-Hun, der ist wieder da, den Polizisten und natürlich den Frontmann. Aber wir haben auch noch einen, wo ich erstmal nachgucken musste, dass der wirklich schon in Staffel 1 dabei war. Vielleicht sprechen wir über den noch kurz. Also als Twitter-Zwischending, nämlich Jung Bae. Die 390 auf der Brust trägt und in Staffel 1 schon ein Gast war, der ist ein sehr guter alter Freund von Gi-Hun, der jetzt sozusagen mit an seiner Seite ist, so als Vertrauter, also auf den kann er sich verlassen, der ist immer da und irgendwie stellt sich auf ihn ein. Fandest du den eine Bereicherung in dieser neuen Staffel, dass du dachtest, er hat da zumindest jemanden an seiner Seite, den er noch aus seinem alten Leben kennt, wo er weiß, der ist ihm wohlgesonnen?
Ja, auf jeden Fall. Also die Figur ist jetzt eigentlich recht unspektakulär. Ja. Zeichnet sich natürlich dadurch aus, dass sie auch mal für Wir müssen weitermachen wählt. Und das macht es natürlich auch interessant. Aber ist natürlich auch wieder eine Figur, die zu der Konstellation gehört, mit der wir Gi-hun beobachten können, weil, wenn er Opfer bringen muss. Ne? Er sieht ihn ja in der Menge und sagt dann sofort, du musst mir einfach folgen. Und wenn man dann am Ende merkt, wo das hinführt, ist das natürlich extra bitter.
Das ist auf jeden Fall wahr, ja. Ich fand, also als Figur kriegt er nicht ganz so viele Konturen. Also wir wissen nur für ihn, dass er irgendwie eine militärische Vergangenheit hat, wenn er mal sein Tattoo rausholt. Und deshalb war das so, ja, er ist halt so ein verlässlicher Typ und man weiß dann irgendwie, worauf es wahrscheinlich hinauslaufen wird für so gute Kumpels, die einem folgen überall hin. Am schönsten fand ich, glaube ich, in der Staffel dann den Moment, wo sie mal so ein Gespräch haben und sich irgendwie an alte Zeiten erinnern. Und er so meint, du bist gar nicht mehr der Gi-hun, den ich von früher kenne. Und da schimmert auf einmal wieder so ein bisschen dieses Verschmitzte von ihm auch kurz durch, wo man denkt, aha, das war eine Beziehung, die sie hatten. Da waren sie noch ganz andere Menschen und jetzt sind wir hier angekommen. Das fand ich dann eigentlich spannend, zu sagen, okay, er kann was aus ihm rauskitzeln, was wir lange nicht gesehen haben.
Und das ist natürlich eine schöne Spiegelung, weil in der ersten Staffel ja auch schon ein alter Freund von ihm dabei war, der sich als was ganz anderes herausgestellt hat.
Das war der Letzte, ne? Im
genau,
Duell
sein Endgegner. Und ich glaube, so faszinierend ist er hier nicht. Das kann er auch gar nicht sein, weil er einfach eine andere Aufgabe in der Serie übernimmt. Aber es ist ich finde es immer schön, wie es so Echos innerhalb der Serie gibt, die aber nicht immer exakt identisch sind, weil das ja ein Franchise ist. Einfach ist gerade in seriellen Erzählungen auch immer, in der zweiten Staffel machen wir dasselbe, aber in gelb. Und in der dritten machen wir es in grün. Mhm. Sozusagen, so funktionieren ja Serien, deswegen schaut man sie auch, weil man immer irgendwie was hat, was man einschätzen kann. Aha, ich werde ungefähr das bekommen. Deswegen schaue ich mir zu Staffel 2, 3, 4, 5 an. Aber hier ist es so, Spieler 001 ist da, aber er ist anders und wir sind auch in einem anderen Verhältnis zu ihm. Und er hat wieder einen Freund, aber das ist nicht der alle am Ende betrügt und killt mit einer Gabel oder was weiß ich, oder einem Messer in dem Fall. Und das finde ich einfach gut geschrieben.
Mhm. Deshalb musste ich auch zwischendurch immer mal wieder an die Hunger Games Reihe denken, wo ich auch den zweiten Teil am besten finde, Catching Fire, weil ich auch dachte, man fängt an mit was, wir kennen jetzt die Welt schon so ein bisschen und lernen auch die Figuren noch anders kennen, bevor wir dann in dieses bekannte Setting der Spiele zurückkehren und dann halt Variationen von dem sehen, was wir glauben zu kennen und dann vielleicht unsere Erwartungen anpassen müssen. Und ja, deswegen macht die Serie das dann eigentlich, findet ein ganz gutes Gleichgewicht an der Stelle, würde ich sagen. Aber bevor wir in die neuen Figuren gehen, musst du mir noch eine Sache erklären, die ich nicht verstanden habe.
Was?
Warum sagt der Polizist Gi-hun nicht, dass der Bruder sein Frontmann ist?
Also ich glaube, die zwei haben völlig unterschiedliche Ziele. Gi-hun will das ganze Ding auffliegen lassen. Er will, dass alle, die beteiligt sind, zur Rechenschaft gezogen werden. Und da sein Hauptfokus ist natürlich der Frontmann. Den hat er ja auch schon gesehen. Und von dem träumt er. Es ist der für ihn für alles verantwortlich ist. Wir wissen gar nicht, ob er für alles verantwortlich ist.
Genau, das ist ja die große Frage.
Aber Gi-huns Perspektive sagt ja.
Okay.
So, der hat einen anderen Anzug an, der ist es. Und der Polizist will ja immer nur seinen Bruder retten. Ich glaube, der will nicht, dass der, obwohl er angeschossen wurde, ich meine, er hätte ihn ja auch angeschossen. Da habe ich mich auch nicht mehr dran erinnert, dass sie sich gegenseitig in die Schulter geschossen haben im Finale der ersten Staffel.
Ja.
Aber er will ja einfach nur, dass der wieder nach Hause kommt. Ich weiß nicht, ob das wirklich die Motivation ist, weil ich in dem Polizistenplot sehr wenig verstehe oder sehen will oder da auch nicht sehr viel aufpasse, ehrlich gesagt. Immer wenn das Schiff kommt, gucke ich irgendwie auf mein Handy. Nein, so schlimm ist nicht, aber fast. Aber so würde ich es mir erklären.
Okay. Aber da sprichst du auch eine Sache an, die mich so ein bisschen gestört hat, dass ich eigentlich gar nicht weiß, wer hinter den Spielen steckt. Also wir hatten erst den alten Mann, der ist gestorben in Staffel 1, der hat anscheinend mitorganisiert. Dann haben wir einen, der so ein bisschen Spielleiter ist, ja, der Frontmann. Dann haben wir den Dakchi-Spieler, der sich jetzt auch nur entpuppt hat als ein Hund, der quasi rekrutiert wurde, um das durchzuführen. Und dann wissen wir irgendwie im Hinterkopf auch noch, da gibt's diese Investoren und anscheinend finden diese Spiele auch nicht nur in Südkorea, sondern weltweit statt. Da muss es also so ein großes Organisationsunternehmen geben, so John Wick-mäßig, das ausgeschaltet werden müsste. Und er rennt da jetzt in seinem eigenen Spiel rum und denkt, er erreicht da was, wenn er den Frontmann ausschaltet. Ich weiß es nicht. Also
ja.
Da fehlt mir so ein bisschen noch die Logik, der logische Kniff von, das ist ein Ziel, worauf das dann hinauslaufen könnte, wenn wir ein Happy End erwarten.
Ich glaube, man muss sich immer vor Augen halten, dass Gi-hun kein wahnsinnig cleverer Typ ist.
Er wurde uns ja schon als Loser eingeführt in Staffel 1.
Ja, ein Loser. Ich meine, man kann ihn nicht vorwerfen, dass er entlassen wurde. Das ist ja auch immer sowas, was im Hintergrund schwebt. Er wurde da von seiner Fabrik oder was das war, nachdem sie gestreikt haben. Und das ist ja auch die Geschichte, an die sie sich erinnern in Staffel 2. Er wurde entlassen. Er ist aber ein Spieler und hat sich dadurch auch die Schulden angehäuft. Und natürlich ist er jetzt auf so einem moralischen Weg der Rechtschaffenheit. Er will gegen das Böse kämpfen. Aber er ist ja immer noch der Spieler. Deswegen ist für mich der Fokus gar nicht so, wie funktioniert das Squid Game eigentlich wirklich und was steckt da alles dahinter? Wie gesagt, ich will auch die VIPs nie wieder sehen, sondern wirklich so, was passiert eigentlich mit Gi-hun? Wie hat er sich wirklich verändert? Ist er wirklich ein Held oder ist er jemand, der einfach seinen Spieltrieb, und das ist ja auch eine Sucht, in einer anderen Form weiterführt als vorher? Und dahingehend bietet, glaube ich, die zweite Staffel schon viel Potenzial zur Diskussion, während diese Frage, wer jetzt dahinter steckt, das wird ja hier dankenswerterweise auch erstmal komplett ausgeblendet. Man sieht ja nur jetzt einen Dude in einem schwarzen Anzug.
Der hat, damit man ihn unterscheiden kann, aber er hat nicht die Maske des Frontmanns, sondern er hat einfach einen Kreis auf schwarzem Grund. Ja. Ja gut, wir werden es wahrscheinlich in Staffel 3 dann nochmal einsteigen. Ich glaube, da muss die Serie noch irgendwas nachliefern, uns eine Erklärung geben. Nichtsdestotrotz ist es natürlich am interessantesten jetzt zu gucken, wen holt jetzt die zweite Staffel neu an Bord? Welche Spieler sind neu dabei? Wen findest du gut? Wer nervt dich und wer ist dir völlig egal, Jenny?
Also, ich glaube, Grundfazit, die Figuren sind insgesamt, glaube ich, nicht ganz so interessant wie in der ersten Staffel. Mhm. Also zum Beispiel in der ersten Staffel gibt es ja diesen Gangster und seine, in Anführungszeichen, Braut, die ihn dann mit in den Tod reißt und so. Und über die weiß ich jetzt auch nicht wahnsinnig viel, aber die sind so starke Typen, von denen will ich einfach mehr sehen, wenn ich mir die erste Staffel anschaue. Ja, oder die Figur von Ali in der ersten Staffel und so. Also das waren alles schon faszinierende Typen. Durch die Bank interessant. Hier habe ich das Gefühl, ist es ein bisschen mehr auf und ab. Also zum Beispiel diese ganze Geschichte von dem Kryptowährungsdude und seiner schwangeren Ex-Freundin, die stören mich jetzt nicht, aber das sind auch so Figuren, wo ich das Gefühl habe, die haben nur, also er hat eigentlich keinen Charakterzug, außer dass er irgendwie ein erbärmlicher Betrüger ist und sie ist halt schwanger, so ist ihr Charakterzug.
Ich finde ihn noch interessant, einfach so als verbindende Figur, weil ja anscheinend viele Leute dann durch ihn da gelandet sind, auch mit ihren Schulden und so. Das
aber
wird ab und zu mal angedeutet.
Er hat das Problem, dass einer seiner Abonnenten viel cooler ist als er. Ich gebe es zu, ich bin ein Riesenfan von Thanos.
Ja, ich finde ihn auch toll. Das ist so ein Mensch, ich dachte, was macht dieser Typ mit den lila Haaren da? Der ist total anstrengend, der spricht irgendwie so, hat ständig irgendwelche Anglizismen in seiner Sprache.
Senorita.
Ja, oder spanische Währendwendung. Und das ist ein Typ, den würdest du im echten Leben wahrscheinlich verabscheuen, aber in der Serie ist er halt mega unterhaltsam, weil er irgendwie so ein Element reinbringt von, du weißt nicht, was er als nächstes tut und wie er die Menge aufmischt. Und deswegen einfach die Spiele spaßiger, in Anführungszeichen, gestaltet.
Ja, wenn der, also das rotes Licht, grünes Lichtspiel ist ja durch ihn viel unterhaltsamer, wenn er dann sozusagen musikalisch den Ton angibt und wenn er sich irgendwelche Drogen reinhaut oder wenn sie dann tanzen bei diesem Reise nach Jerusalem-Spiel, was sie dann spielen, wo sie sich immer in den Raum flüchten müssen.
Ah ja.
Und wenn er dann tanzt oder so.
Er ist der Einzige, der Spaß hat bei den Spielen.
Und er ist natürlich total overacted, aber das ist ja auch Sinn der Sache. Er wirkt wie jemand, der sein ganzes Leben lang nur von einer Handykamera verbracht hat. Mhm. Und das macht das ja gut. Ist ja auch ein koreanischer K-Pop-Star, ein ehemaliger aus einer großen Band namens Big Bang, die sogar ich kannte, auch wenn ich kein Lied kenne. Und das Interessante bei seinem Casting, er hat den Künstlernamen Top im Real Life, ist, dass er einen Marihuana-Skandal hatte, der seine Karriere mehr oder weniger ruiniert hat. Und er hat immer noch einen problematischen Ruf, auch wenn er irgendwie sehr populär ist, wenn man seine Instagram-Zahlen anschaut, dann verloren. Aber das ist natürlich auch hier auch so ein bisschen eine Meta-Rolle, weil er in Wirklichkeit ein Rapper ist und sich hier einfach komplett durch die Bank daneben benimmt und Drogen einschmeißt.
Ah ja, okay. Das ist natürlich eine interessante zweite Ebene, die du hier reinbringst. Das wusste ich gar nicht. Und dann einfach noch so einen Namen wie Thanos zu geben und auch irgendwelche Infinity-Handschuhe-Anspielungen zu machen. Da denkt man so, ja, da sind wir in der Popkultur angekommen.
Weil ja auch die Marvel-Filme super erfolgreich in Südkorea sind. Ne? Das ist ja nicht nur einfach, wir biedern uns an den englischsprachigen Zuschauenden an, sondern die MCU-Filme sind mega erfolgreich in Südkorea.
Okay. Gut, ansonsten haben wir noch, wen ich noch sehr gerne immer wieder gesehen habe, ist 149 und 007. Das ist die Mutter und ihr spielsüchtiger Sohn, die da reinkommen und immer dieses Mutter-Sohn, manchmal Müttersöhnchen, manchmal aufbegehren, ausagieren. Und das fand ich einfach irgendwie süß, weil man hat jetzt irgendwie diese Verhandlung von, spiele ich für mich selbst oder spiele ich für jemanden, der mir ganz, ganz nahe steht, drin. Und das hatten wir vorher zumindest zwar in so Paarbeziehungen, aber ich glaube, in Familie hat man es noch nicht ausagiert, oder?
Ja, in der ersten Staffel gab es ein Ehepaar und da gibt es auch dann diesen bitteren Twist, dass sie zusammen entscheiden, das Murmelspiel zu spielen, wo es ja darum geht, den anderen zu schlagen. Aber eigentlich waren das nur Nebenfiguren, während hier die beiden sind mit im Hauptcast sozusagen der Serie und sie ist einfach super. Sie ist so, die Geschichten, die sie immer rauszieht, ne, was als Hebamme oder im Koreakrieg oder was weiß ich, was sie schon alles erlebt hat. Und dann, wenn sie da auf Toilette möchte und dieser Monolog, den sie hat, der hat mir beinahe das Herz gebrochen, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, stimmt das überhaupt, was sie sagt? Oder sagt sie das nur, um die Tür zu öffnen?
Gute Frage. Soll ich da nicht drüber nachdenken? Ich habe sie als völlig ehrlich wahrgenommen.
Aber sie ist dann sehr schnell sagt, was sie aus ihrer Stimmung so rausgeploppt, als die Tür aufging und einfach gerade weitergegangen. Ich meine, ich bin nicht ganz sicher.
Wie sie auch immer noch so mütterlich beim Vorbeigehen, beim bei der Abstimmung sagt, diesmal wählst du aber richtig, sonst setzt was.
Und wie sie dann sagt, und hinterher mache ich euch noch irgendwie
dann treffen wir uns alle bei mir zu Hause. Ja. Da dachte ich immer, ist das so was Besonderes, irgendwie Rinderfleisch oder Schweinefleisch in Korea zu essen? Das wurde so als Hauptpreis quasi so die Abendessen-Einladung ausgestellt.
Also wenn du so verschuldet bist, ja.
Wahrscheinlich schon, dann kannst du dir nicht so viel Fleisch leisten. Okay. Wer ist dir noch aufgefallen oder herausgestochen aus dem neuen Cast für dich?
Also meine Lieblingsfigur ist, glaube ich, die 120. Das ist eine der vielen Personen mit militärischem Hintergrund. Da habe ich ehrlich gesagt den Überblick verloren. Aber das ist die Person, die sich als Transfrau herausstellt, die die Spiele mitmacht, um die Geschlechtsangleichungsoperation quasi vollständig finanzieren zu können. Und die hatten ja auch eine besondere Beziehung zu der Mutter mit ihrem Sohn, weil die Mutter natürlich zuerst mal in diese Rolle gerückt wird, die ist ein bisschen älter, ein bisschen reaktionärer, konservativer und weiß nicht, was sie mit einer Transperson anfangen soll sozusagen. Und dann entwickeln sich aber ein paar sehr schöne Szenen, wo man sowohl versteht, warum sie da ist, warum sie aber auch immer wieder für ja stimmt. Also eigentlich müsste sie ja Feindeslager sein, aber sie ist einfach so eine nette und sie ist ja auch ein Badass am Ende, muss man da auch sagen.
Ja, ja. Also ich auch eine meiner neuen Lieblingsfiguren jetzt in Staffel 2, mir ging es am Ende fast einen Tick zu weit mit diesem Rambo-Dreh, dass man sagt,
aber sie
ist
war in einer Spezialeinheit.
Ja. Aber ich glaube, sie hätte ihre Stärken auch anders zeigen können, ohne dass man sie jetzt da zum Überausbildungs-Machine Gun Hero aufbaut. Aber gut, jedem das seine. Als du Marine vorhin sagtest, ist mir noch eingefallen, es gibt ja natürlich auch noch die 388. Da ist so, der Freund von Gi-hun holt auf einmal ich habe da jeden Morgen jemanden getroffen, der auch Marine war, ins Boot, wo man denkt, okay, haben wir jetzt also noch einen Kämpfer einfach da und der bleibt auch lange für mich eher blass. Wo ich dann aber die Wendung in den letzten Folgen mochte, wo er die Munition holen soll und dann auf einmal alles schön eingesammelt hat und feststellt, nee, er kann da nicht zurückgehen in dieses Gefecht, was ja am Ende entbrennt. Und das fand ich dann schon wieder schön, dass man da so ein bisschen ihm jetzt eine neue Wendung gibt von, er war jetzt immer der eigentlich Handlanger nur, der gemacht hat, was man ihm gesagt hat. Und jetzt ist er dann doch so traumatisiert, dass man da so ein bisschen auch eine Kriegsmetapher natürlich rein interpretieren kann mit den Shell-Shocked Faces und so. Deshalb denke ich mal, er wird vielleicht auch in Staffel 3 noch ein bisschen wichtiger werden. Wieder dabei sein, ohne dass man jetzt sagen muss, nee, der ist aussortiert.
Ja, ist die Frage, ob er es wieder gut machen kann.
Ja, dass er da im Prinzip ja auch die Revolution so ein Stück weit nicht mitgestürzt
Wobei
hat.
Wobei ich deren Chancen von vornherein als nicht sonderlich positiv eingeschätzt hätte.
Okay. So, haben wir noch jemanden Wichtigen vergessen?
Die Schamanin?
Oh ja,
die, magst also, du sie oder magst du sie
ich
nicht?
Ich mag sie nicht.
Okay, weil das ist auch mein Eindruck so online. Viele hassen sie. Ich finde es einfach nett, immer Psychofrauen in Squid Game zu haben. Sie ist nicht so unterhaltsam wie die Gangsterbraut in der ersten Staffel.
Ja, ja. Also ich finde sie gut als jemand, der noch irgendwie ein unberechenbares Element reinbringt, weil sie irgendwelche Vorhersagen trifft. Oder ganz am Ende in der letzten Abstimmung merkt man auch, dass die eine Frau, die dann halt auf einmal sich umentscheidet zu Kreis weiterspielen, die davor in X war, so zu ihr hochguckt und anscheinend irgendwas vorhergesagt oder versprochen bekommen hat, wo man denkt, okay, was hat sie ihr gesagt, damit sie jetzt ihre Entscheidung ändert?
Ja, sie könnte halt einen Kult um sich scharen. Das ist ja ihr ganzes Ding. Und ich mochte aber auch gleichzeitig, wie herablassend und ja einfach selbstbestimmt sie dann die ersten Aufgaben hineingeht. Na, ihr verdankt mir alle, dass ihr noch lebt und ja. So. Aber sobald es dann so ein bisschen Druck gibt, bricht sie auch komplett zusammen bei ihrer Aufgabe mit diesem Kreisel, die sie bekommt.
Ja.
Das ist schon ganz nett. Also jeder ist hier irgendwie schon wenigstens ein bisschen mehrschichtig. Deswegen kann ich sie auch nicht hassen.
Nee, hassen tue ich sie auch nicht. Es ist eher so, mit der haben sie noch nicht genug angefangen und ich vermute mal, sie wird in Staffel 3 noch größer. Es ist jetzt eher so, jetzt rücken ein paar nach, die wir schon ein bisschen kennengelernt haben und die jetzt aber noch ausbaufähig sind und mal gucken, was uns da erwartet. Ich glaube, bei den Spielenden haben wir jetzt alle Wichtigen durch. Wir haben natürlich von Thanos, den wir ja leider verlieren am Ende von Staffel 2. Ja. Da war ich auch ein bisschen traurig drüber. Seine rechte Hand, die ich deutlich uninteressanter finde, ja. Die 124. Der ja nicht jetzt die Drogen einschmeißt und ich glaube auch nicht lange durchhalten wird. Und der Schüchterne. Und dann gibt's ja noch eine Frau, mit der, wo so ein bisschen was knistert zwischen ihm und dieser Frau, die er dann doch hintergeht beim Gruppenspiel.
Aber die stirbt.
Die stirbt, siehst du, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Meinst du mit dem Piercing?
Stimmt, die wird ja dann in der Endschlacht, ne?
Ja, ja in der, ja. In der
Schlafsaalschlacht.
Schlafsaalschlacht, genau.
Okay, aber das hat ja Staffel 1 auch schon so gemacht, dass man Nachrücker hatte, die dann auf einmal wichtiger wurden. Ich gucke mir noch die Figuren ein bisschen weiter an. Wir haben schon über die Wärterin, die mit der Nummer 11 gesprochen. Vielleicht sollten wir, ich weiß, du willst nicht drüber reden, aber noch kurz den Kapitän erwähnen, der ja auch noch...
Der überraschendste Twist
von allen ist, dass sich der Kapitän, mit dem der Polizist die ganze Zeit nach der Insel gesucht hat, offenbar als Mittäter entpuppt zumindest, hat der irgendwie die Suche manipuliert und will nicht, dass sie in diese Luke da auf der Insel reinschauen und tötet dann den... der gerade so beim Russisch Roulette überlebt hat, am Anfang jetzt doch noch. Da erwartet den Polizisten also auch noch eine Überraschung, obwohl er sich erstmal noch tarnen kann. Als ich habe hier draußen nur etwas gehört auf diesem Schiff, da war doch was. Ja, also es sind noch mehr Verräter verwickelt auch außerhalb.
Ist nur die Frage, ob er zu der, sag ich mal, Spielorganisation gehört oder ob er zu den Organhändlern gehört, der Captain.
Das ist ein guter Hinweis. Dann, weil
also ich habe keine Antwort, aber das sind die zwei Möglichkeiten, die, glaube ich, im Raum stehen.
Organhändler würde sich natürlich anbieten, wenn man sagt, die müssen die da immer rausschaffen. Irgendwie, da brauchen sie ja auch jemanden, der mithilft.
Mhm. Aber was für ein Zufall ist,
wie dass er ausgerechnet hat. Aber wie hat er die Suche manipuliert? Da ist er dann immer aus Versehen an der Insel vorbeigefahren und der andere hat es nicht gemerkt. Ja, gut. Okay. Jetzt haben wir die Figuren ein bisschen in den Blick genommen. Lass uns doch noch auf die neuen Spiele schauen, die ja auch wichtig sind. Wir haben natürlich erstmal wieder rotes Licht, grünes Licht. Kennen wir schon. Die Puppe hat Bewegungssensoren und dann wird geschossen von den Außen drumherum. Wird nochmal deutlich gemacht. Die Puppe hat keine Laseraugen. Es wird tatsächlich von Menschen aktiv gefeuert. Das läuft jetzt natürlich ein bisschen anders, weil Gi-Hun sagt, was Sache ist und sagt, stellt euch alle in einer Reihe auf, damit dann vielleicht mehr durchkommen. Ich habe noch eine Logik anzumerken. Die sind da alle in drei sehr geraden Reihen. Aber wenn die Puppe den Kopf nach links und rechts dreht, müsste sie doch eigentlich sich so ein bisschen strahlenförmig aufstellen, oder?
Du hast Ansprüche, auch noch geometrische Logik, die du ja verlangst.
Aber gut, also das Spiel kennen wir schon und es ist, glaube ich, auch gut, mit einem Spiel einzusteigen, was man schon kennt. Und dann kommt natürlich die große Überraschung, dass das nächste Spiel ein anderes ist. Du hast es Fünfkampf genannt, ist mit sechs Beine heißt das Kapitel einfach. In dem gleich fünf Spiele verpackt sind, die man in 5 Minuten absolvieren muss, mit zusammengebundenen Beinen. Welche davon kanntest du von diesen 5 Spielen?
Also, ich kann natürlich Dakchi. Also das Spiel ist, mit dem die Leute rekrutiert werden.
Erste Station.
Ich glaube, jeder kennt irgendwie ein Spiel, wo man irgendeinen Stein treffen muss oder eine andere Kugel, sowas wie Buhl oder sowas in der Art.
Ist ja irgendwie auch so eine bisschen Murmel-Variation.
Genau. Dieses 5 bunte Würfel in der Hand haben, kannte ich so nicht, aber ich weiß, dass das bunte Würfel werfen in asiatischen Trinkspielen sehr beliebt ist. Und Kreiseldrehen ist natürlich auch irgendwie...
Das habe ich in meiner Kindheit auch gemacht.
Okay, gut. Und was ich vor allem kannte, war dieses Glitzer-Pom-Pom-Ding kicken am Ende.
Jackie Chucky oder Hacky-Sack, wie man bei uns gesagt hat, genau. In meiner Schulzeit. Ja.
Welches davon würdest du nehmen? Wo denkst du, bist du am besten?
Wahrscheinlich Kreisel, weil ich es schon mal gemacht habe.
Okay, ich würde den Pom-Pom kicken, wahrscheinlich, weil ich jahrelang Fußball gespielt habe.
Okay. Also ich würde garantiert nicht dieses Gongi mit diesen Würfeln, die man auffangen muss. Ich habe ewig gebraucht, um die Regeln zu verstehen. Und auch, warum es ein Mädchenspiel genannt wird, habe ich auch nicht so richtig kapiert. Das wird so ausgestellt von, der hat das mit seinen Schwestern gespielt und deswegen kann er das gut. Wahrscheinlich, weil es ein Geschicklichkeitsspiel ist und keine Ahnung. fand ich spannend, so ein Spiel nochmal so aufzugliedern, obwohl ich dachte, das kann man doch gar nicht schaffen in 5 Minuten da in dieser Runde einmal rum und dann noch alles schaffen. Aber gut, ja, hat Spannung reingebracht.
Ist, glaube ich, auch mein Lieblingsspiel. Also jetzt nicht, dass ich gerne sehe, wie Leute da massenweise erschossen werden oder so, aber es ist halt sehr clever, weil das wieder ein Teambuilding-Spiel ist, einerseits, wo die Grundlagen für die Staffel gelegt werden, andererseits ist es aber auch ein Spiel, bevor quasi alle übereinander herfallen, wo sie nochmal füreinander jubeln können.
Ja.
Ich mag auch diese ganze Idee, dass es wirklich wie in so einem Leichtathletikstadion aufgebaut ist, mit der, nur rennt man eben nicht, sondern muss sich da irgendwie halt angebunden irgendwie fortbewegen im Kreise. Und also es ist, glaube ich, das, wo ich am meisten mitgefiebert habe, weil alle irgendwie, du siehst alle Charaktere nochmal, wie sie es einzeln machen. Die Spiele sind sehr einfach nachzuvollziehen. Und dann kommt immer dieser Gedanke, was passiert eigentlich mit dem zweiten Team, was parallel dazu gerade diese Aufgabe hat, weil es sind ja immer zwei Teams gleichzeitig. Das heißt, du hast diesen absoluten Triumph am Ende, wenn Gi-Huns Team das schafft.
Und dann knallt es im Hintergrund.
Und der vor allem der 001er das ja noch dramatisiert, indem er so wirklich die dümmsten Bewegungen macht, die es nur gibt. Und dann aber trotzdem gleichzeitig Gi-Hun beim Pompon-Kicken hilft, indem er ihm das Bein vorzieht. Und dann kommt dieser Moment, wo du wieder dran erinnerst wirst, hier werden eigentlich Leute erschossen. Und das ist so gut dramaturgisch, dass es ja auch über 2 Folgen gezogen wird.
Ja, genau. Und es fängt ja auch an, also es ist ganz clever aufgebaut mit der erste Durchgang mit völlig unbekannten Teams. Sieht man beide parallel, wie sie sich abmühen. Im zweiten sieht man nur ein Team. Und im dritten, dann haben wir halt unsere Helden und Heldinnen, die wir die ganze Zeit verfolgt haben. Insofern bleibt es spannend. Und ich finde es auch spannend, weil halt sie halt zugucken, dass sie immer diesen Lerneffekt haben, was ja eigentlich ungerecht ist, weil die Ersten dann natürlich durchfallen und man muss erstmal aus deren Fehlern lernen, um es vielleicht durchzuschaffen.
Aber das haben wir ja schon in der ersten Staffel gelernt, als sie diese Glasbrücke über...
Ja, da hatten die Vorderen gar keine
nicht,
Chance.
Niemals unter den ersten 5 befinden sollte, wenn man sich für irgendein Spiel meldet.
Gut, und dann haben wir noch das dritte offizielle Spiel, was es noch gibt, dieses, ich nenne es Karussell, du nennst es Durchmischen oder diese Gruppenbildung, wie recht einfach gehalten ist von, jetzt geht die Musik aus, jetzt müsst ihr schnell euch eine Tür suchen und je nach Gruppengröße euch da reinbegeben. Ich dachte mal die ganze Zeit, jetzt muss irgendwann ist die Einser-Kombination, dass man alleine hin muss, aber dann wäre es ja kein Gruppenspiel. Deshalb ist natürlich am Schluss die Zweiergruppen, wo nicht genug Türen da sind, besonders dramatisch dann noch.
Ja, und weil sich die Leute gegenseitig auch rausschubsen oder Leute einfach abmurksen, die in ihrer Zelle sind.
Ja, und dann doch ihren wahren Charakter offenbaren müssen. Was ich insofern auch interessant fand, weil ich mich dann da zum zweiten Mal gefragt habe, was wäre eigentlich, wenn er jetzt der Frontmann der 001 ein Spiel nicht bestehen würde? Würden seine Handlanger ihn dann erkennen und nicht töten und dann wäre er aufgeflogen? Oder würde er das durchziehen wie der Duck-Spieler am Anfang und sagen, okay, wenn ich jetzt durchfalle, dann müsste er konsequent diese Tarnung aufrechterhalten und mich töten?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, er kämpft wirklich um sein Überleben.
Okay.
Weil er, glaube ich, dem System genauso verfallen ist wie unser Dakti-Spieler.
Okay. Weil das würde dafür sprechen, dass er halt in diesem Zweierraum die dritte Person umbringt, obwohl er damit so ein bisschen an seinem Image kratzt. Er hätte ja auch den anderen noch umbringen können.
Das wäre aber nicht sehr schlau gewesen.
Weiß nicht, ob da jemand nochmal an die Tür geguckt hat und gesagt, oh, da sind 2 Tote drin. Okay. Und du hast noch ein 4. Spiel aufgeschrieben, was ich gar nicht so als Spiel unbedingt gesehen habe, aber jetzt doch drüber nachdenke.
Ja, also die Nacht der langen Gabeln, wenn man so will. Es gibt ja diese wunderbare Szene, wo Gi-Hun sein Sushi auspackt und wer Sushi mit Gabeln isst, weiß, da stimmt irgendwas nicht. Warum sind da Gabeln dabei?
Stäbchen hätten nicht gereicht.
Genau, die Gabeln an sich sind nichts Neues, aber es ist eben auffällig, wie bewusst an alle eben diese Gabeln, auch wenn sie eigentlich nicht brauchen, verteilt wird. Das heißt, eigentlich wird ja in der ganzen Staffel schon ein Spiel mit allen gespielt, nämlich dieses X- und Nuller-Spiel, das quasi durch die Gabeln am Ende zu seinem logischen nächsten Schluss geführt wird. Nämlich erst kommt es zu dieser Messerstecherei im Bad, wo wir leider unseren Thanos verlieren. Und dann kommt es zu Gi-Huns Entscheidung, weil er es ja erwartet, dass es zu dieser großen Messerstecher- oder Gabelstecherei kommt, zu Gi-Huns Entscheidung, da einfach ein paar zu opfern dafür. Ne?
Und das fand ich dann schon eine krasse Wendung, wo ich dachte, das passt jetzt gar nicht so unbedingt zu seinem Charakter. Habe ich zumindest erstmal die Stirn gerunzelt und gesagt, wieso? Also ist das seine einzige Möglichkeit, jetzt von innen heraus diesen Kampf, die Rebellion anzuzetteln, da die Wärter reinzurufen, indem sie eingreifen müssen?
Ja, also der Plan ist, man erfährt es ja erst hinterher, aber der Plan ist, dass quasi sich Leute verstecken, die zusammenhalten, um dann hinterher die Wärter zu überrumpeln.
Ja, ja.
Und deswegen beteiligen sie sich nicht, weil sie könnten ja auch die anderen warnen,
ja,
so dass das jetzt passieren wird. Aber dann müssten sie sich ja auch verteilen. Die können sich ja dann nicht mehr verstecken.
Ja.
Das heißt, sie müssen gegen die Nuller oder Ohr kämpfen. Und das würde dem Plan, hinterher die Wärter zu überwältigen, ja nicht entgegenkommen, dem Plan.
Ja, ja. Ich dachte nur, also das ist schon ein krasses Opfer. Er nennt es ja ein kleines Opfer, aber es ist schon ein sehr großes Opfer dafür, dass man vielleicht auch andere Methoden hätten finden können.
Vor allem, weil er ja auch mit dem großen Entschluss hineingegangen ist, die Menschen zu retten. Mhm. Ne? Mit dem ersten Spiel rotes Licht, grünes Licht. Da will er so viel wie möglich retten. Und das gelingt ihm ja auch im Vergleich zur ersten Staffel. Aber er nimmt halt dann eine andere Position ein. Er könnte ja auch versuchen, alle einfach lebendig bis zum letzten Spiel durchzubringen irgendwie. Das wäre der eine Plan. Sein Plan ist aber, dieses Himmelfahrtskommando durchzuführen. Und da nimmt er dann halt Opfer hin. Und deswegen ist es dann so interessant zu beobachten, was ist dann eigentlich der Unterschied zwischen ihm und anderen, die Leute vielleicht aktiv töten, um mehr Geld zu bekommen, was alles zu demselben Ergebnis führt, nämlich Menschen sind tot.
Ja. Ist es gerecht, wenn man es zu einem größeren Wohl in Anführungszeichen macht, um ein Harry Potter Zitat zu bringen?
Da muss ich auch mal dran denken, wenn das jemand sagt.
Ja, und dann kommen wir jetzt tatsächlich ins Finale natürlich. Wir haben diese große Schießerei. Sie dringen vor in das Feindesgebiet. Gi-Hun vorne weg mit seinem besten Freund an seiner Seite und überwältigen ein paar Wächter, können denen sowohl ihre Gewehre, also ihre Munition teilweise wegnehmen, entdecken aber erst zu spät, dass da Munition noch in den roten Anzügen versteckt ist. Deshalb müssen immer mal Leute hin und her laufen und noch welche nachliefern. Und dann haben wir den großen Showdown. Kurz vor dem Kontrollraum gibt's eine Treppe mit ganz vielen Gegnern, wo sie nicht vorankommen. Und dann verlässt er sich leider auf den Falschen und schickt Nummer 1 los, gibt ihm noch seine Munition. Und der ist natürlich der Frontmann und der erschießt dann die Falschen.
Aber vorher täuscht er noch seinen Tod vor. Das heißt, wir können uns in der dritten Staffel auf eine große
überraschende
Konfrontation gefasst machen, wenn der Frontmann Gi-Hun gegenübersteht und
seine Maske
abnimmt.
Da freue ich mich tatsächlich drauf.
Dann schießen sie sich gegenseitig in die Schulter und einer fällt ins Wasser.
Bitte nicht.
Gi-Hun in der vierten Staffel die ganze Zeit auf dem Boot. Ich erwarte es.
Genau. Und dann haben wir natürlich noch diesen dramatischen Cliffhanger ganz am Ende, womit die Serie endet, dass nicht er dann, nachdem seine Rebellion gescheitert ist, erschossen wird von dem Frontmann, sondern sein bester Freund und er dann sozusagen sehen muss, welches Opfer hier gebracht wurde, als er sich dafür bereit erklärt hat.
Opfer und dann gibt es ja noch den großen Teaser am Ende.
Ja, reden wir doch als erstes mal über diesen Teaser. Wir sehen, was sehen wir? Die Puppe, die wir schon kennen?
Ja, ich habe den Namen, oder hast du ihn aufgeschrieben? Yonghi?
Ja, lass mich kurz.
Genau,
ja,
also Yonghi. Genau, da könnt ihr auch einen Artikel beim Movieplot lesen, wo das nochmal erklärt ist. Ich habe sehr viel gegoogelt über koreanische Lehrbücher, um das herauszufinden.
Grundschulfiguren.
Ja, genau. Also das ist so ein bisschen Max und Moritz, ähnlich, nur weniger sadistisch. Mhm. Das sind zwei Figuren. Wir sehen ja zuerst das Mädchen, aber in einer neuen Kleidung, das wir aus dem rotes Licht, grünes Licht Spiel kennen. Sie hat aber ein anderes Kleid an diesmal. Und dann sehen wir noch einen Jungen mit einer Mütze, der heißt Chol Sul. Und der und das Mädchen sind so bekannte Figuren aus den Grundschulbüchern, die so in den, ich weiß nicht, 70er, 80ern beliebt waren in Südkorea. Mittlerweile sind die, glaube ich, nicht mehr so präsent. Aber wer eben eines gewissen Alters ist und wahrscheinlich ein Millennial, wird die kennen, wenn man aus Südkorea kommt. Und die beiden stehen irgendwie in einem Sonnenuntergang und an einer Bahnstation. Mhm. Und statt des rotes Licht, grünes Licht Dingens aus dem ersten Spiel haben wir quasi wieder die beiden Lichter, aber diesmal sozusagen
als Ampel,
wann man den Bahn wann man die Schienen überqueren kann sozusagen.
Mhm. Und dann haben wir tatsächlich auch noch drei Leute, die wir nur von hinten sehen, nämlich die 96, die 100 und die 353. Alles Menschen, die wir vorher noch nicht so auf dem Schirm.
Na, die 100 war der Anführer der Nuller. Das ist der ältere Herr.
Der ältere Herr, ja, okay.
Der einfach ein Arschloch ist, ja, wenn man es mal so sagt.
Und erwartest du jetzt, dass da Leute vom Zug überfahren werden in der nächsten Staffel?
Ich glaube, der Zug wird symbolisiert durch Maschinengewehre.
Okay. Und erwartest du, dass sie einfach aus mehreren Perspektiven sich jetzt diesen Puppen stellen müssen, also die Bewegungsmelder noch schwieriger sind?
Also die Puppen stehen ja gegenüber voneinander. Das heißt, man kann sich diesmal nicht hinter jemand anders verstecken oder beziehungsweise es bringt einem nichts, was Gi-hun ja in der ersten Episode als Strategie.
Also dass sie einfach darauf reagiert haben, dass was sie ausgenutzt hatten, die Perspektive, dass das jetzt zunichte gemacht wird.
Aber was dann genau passiert, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich denke halt, es geht wirklich um die Überquerung, weil das halt so ein, ich weiß nicht, ich habe es nicht gemacht, aber als
danke,
ich ein
Jenny.
Kind war, aber das ist halt so ein Mutproben-Ding. Ich habe auch gegoogelt nach koreanischen Spielen mit Bahnschienen und habe da leider nichts gefunden. Wer koreanisch kann, kann da vielleicht mal tiefer nachschauen und uns Feedback dazu schicken, was die südkoreanischen Kinder so an Bahnschienen spielen.
Ich erwarte so ein Stück weit auch noch als Vermutung, dass vielleicht dieses Gruppenprinzip noch weiter ausgefeilt wird. Also dass wir zwei Mannschaften haben, die auf unterschiedliche Seiten müssen und sich dann vielleicht auf den Bahnschienen irgendwie gegenübertreten, um schnell auf die andere Seite zu kommen. Also wir haben ja jetzt schon diese Zweiteilung von X und 0 oder ein O gehabt. Insofern, ja, weil die sich auch gegenüberstehen, glaube ich, da werden noch viele dran glauben müssen. Ursprünglich.
Du magst ja auch Menschenexperimente.
Ich mache auch Menschen. Ursprünglich dachte ich, ob sie jetzt nochmal Nachschub an Menschen reinbringen, weil jetzt doch sehr viele gestorben sind, weil ich mich halt an viele der Nummern nicht erinnern konnte, die da gezeigt wurden. Also ob dann jetzt nochmal ein neuer Jahrgang hinzukommt, um wieder genug Menschen zu haben?
Ich glaube, da das ja sowieso alles irgendwie ein Riesenspiel ist, ist es für sie eigentlich die logische Reduktion an Menschenkapital, das sie haben, um dann irgendwann zu dem letzten Spiel zu kommen. Also ich glaube, man muss da niemanden danach noch reinbringen, weil wenn wir dann in den Schlafsaal gucken, wenn hier der Marine, der mit dem PTSD da reinrennt, sehen wir ja immer noch relativ viele Leute. Und das reicht ja für die finalen Spiele.
Ja, eigentlich schon. Und was sie auch zusammengedreht haben, müssten sie jetzt dann nochmal eine neue Riege einführen. Das wäre eigentlich nicht so logisch. Nichtsdestotrotz hat viele dieser Cliffhanger, also sowohl diese Puppe als auch der, dass sein Freund erschossen wird und dann alles so in der Luft hängen gelassen wird, frustriert. Viele Netflix-NutzerInnen, wie wir so in den sozialen Medien mitbekommen haben. War das für dich so ein Abstrich, dass du sagtest, oh, jetzt ist die zweite Staffel so mittendrin abgebrochen, um zu sagen, das ist jetzt ungünstig gelaufen, oder hat dich das nicht so gestört?
Mich hat das nicht so gestört, weil ja schon bekannt ist, dass die dritte Staffel 2025, also in diesem Jahr, wie wir jetzt sagen können, kommt. Das heißt, wenn ich nicht gewusst hätte, dass die schon gleichzeitig fertig gedreht wurde, dann wäre ich, glaube ich, sehr frustriert gewesen. Wenn man bedenkt, wie lange wir auf die zweite Staffel überhaupt warten mussten und nochmal dieselbe Wartezeit mit einer halben Staffel so. Ich glaube, wie gesagt, oder wie am Anfang des Podcasts erwähnt, es ist nicht sehr clever, das als Extra-Staffel zu bezeichnen, wenn es offensichtlich nur eine erste Hälfte von der Staffel ist. Ich finde das Finale aber insgesamt trotzdem ganz gut. Auch, dass das diese Spielidee weitergetrieben wird mit dem Aufstand. Klar, es ist jetzt nicht so spannend für viele Menschen, eine Schießerei zuzuschauen. Zum Beispiel, darüber habe ich auch viele Beschwerden gehört. Ich fand die Schießerei aber ziemlich gut inszeniert. Ich mochte, dass es darum ging, Munition zum Beispiel zu bekommen, weil das wird ja bei den meisten Filmschießereien komplett vergessen, das Kaliber dass die Waffe irgendwann keine Kugeln mehr hat.
Und es ist gleichzeitig auch eine Art von Spiel wieder, dass jemand was hinschaffen muss, damit du weiterkommst. So.
Ja. Genau, alles ist irgendwie so gamifiziert in Squid Game und das Finale eben auch. Und der Twist mit dem Frontmann ist zwar absehbar, aber logisch, wird gut vorbereitet, dass es passiert. Und auch der Tod des besten Freundes ist logisch von Anfang an, weil am Ende kommt ja eh immer nur einer raus eigentlich beim Squid Game und wird aber auch gut vorbereitet, weil er eben den Gedanken von Anfang der Staffel, du folgst mir halt zum Ende, führt und Gi-hun muss dafür die Verantwortung tragen. Der Teaser ist ganz nett, so finde ich ganz nett. Aber
wurde noch weiter gepusht übrigens, weil der Creator gesagt hat, das wird das ausgefeilteste, beste, was auch immer Spiel, was euch noch erwartet in Staffel 3. Insofern ist da natürlich der Hype dann schon da.
Ja, also ich habe schon meine Probleme mit der Staffel, aber mit dem Finale habe ich eigentlich keine großen Probleme.
Genau, geht mir ähnlich. Ich kenne Leute, die tatsächlich sagen, wenn es einen Cliffhanger am Serienende oder Staffelende gibt, gucke ich das nicht, weil ich will erst wissen, ob es weitergeht. Aber wir wussten ja, dass es weitergeht. Und deswegen finde ich eigentlich, endet auf einer schönen, dramatisch niederschmetternden Note. Muss man natürlich mögen. Ich mag ja auch das Ende von Der Nebel. Gut, aber was wissen wir sonst noch, wenn wir noch ein Stück vorausschauen zu Staffel 3? Was kann man noch erwarten? Also so sehr ich sehe, dass die Serie jetzt nochmal einen Höhepunkt brauchte mit dieser ganzen Schießerei, bin ich doch froh, dass wir jetzt wieder ein Stück zurücktreten und offenbar wieder nochmal ein paar Spiele kriegen, um zu sehen, wir müssen jetzt in diesem Rahmen sozusagen ein Ende finden, der vorgegeben würde. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass es darauf hinausläuft, dass wir so ein Mockingbird-Hunger-Games-Sache haben, wo auf einmal die aus den Spielen ganz raus sind und dann
dass man nur noch Aufstand anderes hat.
Genau, genau. Ja. Und das fände ich dann langweilig. Insofern finde ich eigentlich gut, dass wir in Staffel 3 nochmal weiterhin in dieser Konstellation bleiben.
Und weil Staffel 3 die Spiele finden ja dann wieder unter anderen Vorzeichen statt, weil in der ersten Staffel war Gi-hun niemand, in der zweiten Staffel war er der Experte und in der dritten ist er der die anderen in den Tod getrieben hat.
Ja.
Sowohl die, die in der Messerstecherei abgestochen wurden, als auch die, die mit ihnen den Aufstand geplant haben.
Mhm. Stimmt, bringt ihn nochmal in eine neue Position. Ja, spannend. Mal gucken, wie sie dieses Spannungslevel halten, wenn er jetzt nicht mehr seinen geheimen Gegenspieler hat. Da habe ich so ein bisschen Angst vor, dass ich denke, da könnte viel Interessantes wegfallen jetzt. Aber vielleicht bauen sie ja noch einen neuen internen Gegner.
Die Frage
vielleicht
ist
jetzt
halt,
der alte Mann.
Wie er sich dadurch verändert. Wie er sich dadurch verändert, wenn er sich entschieden hat, ein Opfer zu bringen und dann erkennt, dass es überhaupt nichts gebracht hat, diese ganzen Menschen sterben zu lassen. Und ob er inwiefern ihn das dann in eine Gewaltspirale treibt oder inwiefern ihn das dann komplett aus der Bahn wirft oder so. Also es sind ja alle Wege jetzt für ihn offen,
ja,
wie es weitergehen könnte.
Willst du eine Prognose abgeben, wie Staffel 3 enden könnte?
Also ich ringe immer noch mit mir, weil Squid Game ja oft vorgeworfen wird, dass es eine zynische Serie ist oder eine zynische Weltsicht. Und bis zu einem gewissen Grad kann ich das nachvollziehen, weil ja irgendwie fast jedes Spiel darauf hinausläuft, irgendwie das Schlimmste in den Menschen hervorzurufen. Und die ganze Grundidee von dem Squid Game ist ja auch eine dystopische eigentlich. Aber andererseits ist Gi-hun eigentlich jemand, wo ich nicht sehen will, dass er auch nur so ein Frontman wird, weil das ist ja eine gängige Theorie, dass der Frontman eigentlich Gi-hun brechen will. Ist, glaube ich, keine Theorie, ist so offensichtlich. Der will ihn brechen, aber die Theorie ist dann, dass der Gi-hun ihn in irgendeiner Form ersetzen wird. Und ich denke aber, Squid Game hat ein realistisches Weltbild in gewisser Weise und kein zynisches, aber glaubt an das Gute im Menschen. Und Gi-hun ist immer das beste Beispiel dafür gewesen. Und ich hoffe in irgendeiner Form eher, dass es auf ein Opfer von ihm, ein Selbstopfer von ihm hinauslaufen wird, anstatt dass er Teil des Systems wird. Das wäre, fände ich wirklich, ich weiß nicht, ob es mich enttäuschen wird, vielleicht wird es alles super vorbereitet, aber das ist das, was ich jetzt eigentlich nicht sehen will. Ich will, dass die Squid Games gestürzt werden, weil diese Serie so viel pessimistisches Zeug auf uns wirft, dass ich wenigstens ein bisschen Licht am Horizont haben möchte.
Also ich bin zwiegespalten, weil ich mag Gi-hun einfach so als Sympathieträger, der uns mitnimmt und mit seinem Dackelblick immer sagt, ihr könnt doch Gutes tun. Andererseits sehe ich auch den Reiz von so einer geschlossenen Erzählung von, er tötet den Frontmann, wird selbst zum Frontmann, erzählt dadurch automatisch, wie der Frontmann vielleicht, also der einst gute Bruder, auf die böse Seite gewechselt ist. Und dann kommt vielleicht noch der Polizist und steigt dann am Ende ins Spiel ein und muss selber Mitspieler werden.
Der Polizist soll einfach auf sein Boot tuckern und wird nie wieder gezeigt, bitte.
Deswegen finde ich auch, es ist noch alles offen. Bin aber gespannt, wie sie es zu Ende führen. Zumal halt, wie ich am Anfang ja schon erwähnt habe, es ist ja kein Ende im Sinne von die ganze Welt wird vom Squid Game erlöst sein kann. Schon allein, weil Netflix es so erfolgreich gemacht hat. Also,
wir leben jetzt alle in einem Squid Game.
Wir leben alle in einem Squid Game. Wir werden es herausfinden, wahrscheinlich diesen Sommer. Es gab einen Leak, das ist natürlich alles unbestätigt, aber der koreanische Netflix-Kanal hat irgendwie so einen Teaser gepostet, wo 27. Juni drin stand und ist dann schnell wieder gelöscht. Kann sein, dass es einfach ein Fehler war in dem Video. Kann einfach sein, dass sie es noch nicht verraten wollten. Also ich gehe jetzt einfach mal vom Sommer 2025 aus. Der Creator meinte auch, vielleicht ist es auch erst Herbst. Ansonsten kriegen wir wahrscheinlich Ende des Jahres noch die zweite Staffel von Squid Game The Challenge, was wir nicht gucken werden. Und dann gibt es ja noch Gerüchte dazu, dass David Fincher ein Squid Game Remake, Spin-off, eigene Serie machen will, was auch immer das wird. Wie stehst du dazu?
Er soll Mindhunter Staffel 3 machen und nichts anderes.
Ich glaube jedenfalls, dass Netflix Squid Game nicht so schnell gehen lassen wird, auch wenn Staffel 3 dann die letzte ist, die die Serie abschließt. Was ich irgendwie auch gut finde, dass man es nicht ewig in die Länge treibt, zu Hause des Geldes mäßig, sondern sagt, man findet einen Schlusspunkt, hoffentlich. Insofern, genau. ist das noch dieses Jahr, steht uns bevor. Wir machen bestimmt wieder einen Podcast dazu. Mal schauen. Vielleicht jetzt noch ein kurzes Fazit, Jenny. Wie hat dir Staffel 2 gefallen? Würdest du sie weiterempfehlen, allen zu gucken oder mit Abstrichen? Oder wie ist deine Endmeinung jetzt am Ende?
Also ich fand sie nicht so gut wie die erste Staffel. Das liegt auch einfach an ihrer Kreation und dass es nur die Hälfte von der kompletten Staffel ist. Und es liegt aber auch daran, dass dieser ganze Bootplot so nervig ist und nirgendwo hinführt und ich wirklich diesen Polizisten nicht interessant finde. Ich finde den Schauspieler, den werfe ich jetzt nichts vor, aber der Charakter gibt mir nichts her, außer ein Polizist, der gerne auf dem Boot fährt und seinen Bruder retten will. Das ist für mich völlig uninteressant im Vergleich zu jemandem wie Gi-hun, ist einfach so. Ich mochte die Staffel aber immer noch sehr, obwohl sie so ein bisschen hinterherhinkt, qualitativ auch was die Charaktere angeht, im Vergleich zur ersten Staffel. Sie hat den Vorteil, dass die VIPs nicht da sind, weil ich habe jetzt nochmal die erste Staffel geguckt, die zweite Hälfte vor allem. Und das war so unangenehm, diese Szenen mit den VIPs zu schauen, wirklich. Es hat richtig wehgetan und ich konnte mich gar nicht mehr dran erinnern, das habe ich alles verdrängt. Was ich aber sagen muss, ist, dass Squid Game immer noch herausragend ist, insofern, dass es, glaube ich, eine der wenigen Mainstream-Serien ist unserer Zeit, die politisch ist, offen politisch, vielleicht eine der politischsten seit sowas wie The Wire oder so. Und dahingehend ist sie einfach weiterhin spannend und mutig, wenn man schaut, einfach, was sind denn die anderen erfolgreichen Serien bei Netflix? Und das sind alles irgendwie Franchise-Sachen, Nostalgie-Sachen, sowas wie Stranger Things. Dinge, die auf irgendwas anderem rekurrieren, darauf aufbauen, Wednesday mit der Addams Family und Squid Games, ein originäres Produkt, ist politisch, tut weh. Ich finde die Musik super, die erinnert mich immer sehr an die Musik aus White Lotus.
Okay.
Und es sind auch zwei Serien, die man zusammenschauen sollte, finde ich. Die passen sehr gut zusammen. Insofern, ich mag auch noch die zweite Staffel sehr und würde sie auch empfehlen. Ich meine, ja, wer jetzt weitergehört hat bis zum Ende, hat sie ja offensichtlich schon geschaut.
Ja, also ich gehe da voll mit. Ich wurde tatsächlich wieder, ich hätte nicht erwartet, dass ich wieder so reingezogen werde. Ich habe es jetzt fast in einem Rutsch geguckt und war dann wirklich dabei, dass ich am Anfang dachte, jetzt könnte es langsam losgehen. Dann ging's los. Dann hatte ich diese Dualität von der ersten und der letzten Nummer, die gegeneinander quasi intrigiert oder angetreten sind. Und auch wieder Menschen, denen ich gerne gefolgt bin, obwohl ich wusste, die verliere ich wahrscheinlich irgendwann wieder. Und insofern bin ich hoffnungsvoll, dass da Staffel 3 nochmal eine schöne Schleife draufsetzt. Eine blutige wahrscheinlich, aber nichtsdestotrotz eine spannende und hoffe, ja, das wird dann ein schöner Abschluss. Danke, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Sagt uns, wie gesagt, per Mail oder Sprachnachricht oder wie auch immer, wie euch die zweite Staffel gefallen hat. Und wir wünschen euch an dieser Stelle nochmal ein frohes neues Jahr, trotz tödlicher Unterhaltung und sagen Tschüss und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.